Fritz. Podcast.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Herzlich willkommen im Film Blue Moon. Wie gewohnt mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und neu mit mir Selin Güngör. Ab sofort quatschen wir beide jeden letzten Freitag im Monat über die Filme der letzten Wochen und zwar mit euch. Liebe Holgi-Fans, der Holger Klein, der ist nächsten Freitag wieder da. Also keine Sorge, er wird die anderen Freitage im Monat euch zur Verfügung stehen. Wir beide, Selin, mein Name und Anna, machen jeden letzten Freitag den Film Blue Moon zusammen. Das Konzept bleibt das gleiche. Ihr ruft uns an unter 0331 70 97 11. Sagt uns, welche Filme ihr geguckt habt, geliebt habt und auch gehasst habt. Und dann dürft ihr auch einmal in die große Filmkiste greifen, die Anna immer dabei hat und bekommt einen Preis. Nochmal die Nummer 0331 70 97 110. Wir freuen uns sehr über eure Meinungen zu den diversen Filmen der letzten Wochen. Anna, worüber müssen wir denn heute reden?
Wir müssen ganz dringend über einen Film reden, auf den ich mich sehr, sehr, sehr stark gefreut habe und von dem ich auch überhaupt nicht enttäuscht war.
Wie Sie alle wissen, ist meine Frau, Amy Elliott Dunn, vor 3 Tagen verschwunden. Ich habe nichts mit dem Verschwinden meiner Frau zu tun. Ich habe nichts zu verbergen.
Ben Affleck als Nick Dunn, ein ganz normaler, mittlerer Westen-Ehemann, der beschuldigt wird, seine Frau, die am 5. Hochzeitstag verschwunden ist, umgebracht zu haben. Ein Thriller eigentlich. Ich glaube, du hast ihn auch gesehen, oder?
Ich habe ihn auch gesehen. Nochmal ganz kurz, wir reden über Gone Girl.
Stimmt, das habe ich vergessen zu sagen. Das war mein Fehler. Gone Girl natürlich, der neue Film von David Fincher mit Ben Affleck, Rosamund Pike und Neil Patrick Harris, also Barney aus How I Met Your Mother, der in einer kleinen, nicht ganz so kleinen Nebenrolle mit dabei ist. Wir hatten einen Film, der für mich genau das Gegenteil war.
Was seid ihr?
Wir sind Ninjas.
Wir sind Mutanten.
Im Grunde sind wir Schildkröten.
Oh, und wir sind Teenager. Aber wir können uns trotzdem über Erwachsenensachen unterhalten.
Ja, die Teenage Mutant Ninja Turtles, produziert von Michael Bay mit Megan Fox und Will Arnett, der sich ja gerade so wunderbar lustig über seinen Auftritt bei Wetten, das gemacht hat, bei Jimmy Kimmel in der Night Show.
Was war da los? Das habe ich nie mitbekommen.
Na, er war ja bei Wetten, das vor... Wann war das? Anfang Oktober.
Ja.
Ich glaube 4. Oktober oder so muss das gewesen sein.
Okay.
Da war er bei Wetten, dass mit Megan Fox zusammen und guckte, wie alle amerikanischen Hollywood-Stars, die da auf diesem Sofa sitzen, ein bisschen dumm aus der Wäsche, weil natürlich der Dolmetscher viel zu langsam war. Markus Lanz die ganze Zeit irgendwie eingeredet hat auf ihn und die überhaupt nicht wussten, was da mit ihnen passiert. Also ich glaube, es gibt mittlerweile in Hollywood Selbsthilfegruppen von amerikanischen Hollywood-Stars, die Wetten, dass überlebt haben. Und er war jetzt bei Jimmy Kimmel und hat sich halt irgendwie darüber lustig gemacht, wie absurd diese Show doch ist, dass man da auf diesem sich bewegenden Sofa sitzt und keiner weiß, was da passiert. Und das, also bei mir in der Facebook-Timeline ging dieses Video in den letzten Tagen total steil. Was ich aber so lustig finde, ich habe ihn einen Tag nach Wetten, dass getroffen, da war er zur Deutschland-Premiere mit Megan Fox zusammen in Berlin. Und da haben die dann auch natürlich, haben wir sie darauf angesprochen, weil er ist ja letztes Jahr oder vor 2 Jahren mit Tom Hanks und dieser Katzenmütze dieses Wetten, dass Katzengate gab.
Ja.
Und da haben die gesagt, sie fanden es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber jetzt so mit einem Abstand von 4 Wochen, das scheint ja doch schwer traumatisiert zu sein. Wobei ich auch noch behaupten würde, ich glaube, Will Arnett ist auch einfach durch Teenage Mutant Ninja Turtles schwer traumatisiert. Ich bin es zumindest ein Stück weit. Andere Filme, über die wir reden können, Hin und Weg mit Florian David Fitz auf dem Weg nach Belgien, um dort zu sterben. Ein Film, der gestern erst angelaufen ist, aber bei mir, glaube ich, in der Top 5 oder in der Top 10 auf alle Fälle auftauchen wird, 5-Zimmer-Küche-Sarg.
Die Vampir-WG.
Die Vampir-WG im gefakten Dokumentarfilm ist vielleicht ein bisschen kurzfristig gestern erst angelaufen, lief aber auch schon auf der Berlinale in der Generation 14-Plus-Reihe.
Dafür wir ja auch immer Tickets verlosen.
Genau, ich habe ihn da auch schon vorgestellt und war da noch genauso begeistert, wie ich heute bin. Also wirklich, die Begeisterung hat angehalten. Ich habe auch nochmal reingeguckt in den Film und er funktioniert auch beim zweiten Mal gucken. Mhm. Dann gab es 2 Jugendbuchverfilmungen und bei einer, weiß ich, warst du selber großer Fan.
Ja.
Maze Runner nämlich.
Maze Runner!
Da hast du alle drei Bücher gelesen?
Ich habe alle drei Bücher gelesen und
verschlungen. Gibt es drei Bücher überhaupt? Ja, ne?
Ja, es gibt drei Bücher.
Es ist eine Trilogie.
Es ist natürlich eine Trilogie, wie alle anderen auch.
Und ich möchte jetzt schon sagen, dass wahrscheinlich der dritte Band in zwei Teilen rauskommt.
Ja, vermutlich schon.
Der zweite wird auch gedreht, also ich weiß gar nicht, wie der heißt. Maze Runner 2 wird es nicht sein.
Nee, da bin ich jetzt auch gerade überfragt. Wir googeln.
Google du mal. Ich erzähle in der Zeit weiter. Die andere Jugendbuchverfilmung, The Giver, Hüter der Erinnerung mit Jeff Bridges in einer der Hauptrollen. Dann, was hatten wir noch? Wir hatten Wish I Was Here, also Zach Braff, der seinen gecrowdfundeten Film mit einem, ja, Garden State 2 möchte ich gar nicht sagen, weil dann beleidigt man Garden State so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich von vielen gehört, die beim Crowdfunding mitgemacht haben, die so enttäuscht waren, dass sie gerne ihr Geld zurück hätten. Vielleicht habt ihr ihn gesehen oder gestern ganz aktuell ein bisschen Herzschmerz, Love, Rosie, eine Cecilia Ahern-Verfilmung, die gleiche Autorin, die auch PS, ich liebe dich geschrieben hat. Ein Film, bei dem ich, wenn er im Fernsehen kommt, immer hängen bleibe. Und immer an den gleichen Stellen weine. Das war dieser Film mit Hilary Swank und Gerard Butler und Jeffrey Dean Morgan.
Allerdings Love, Rosie mit dieser unsäglichen Lily Collins.
Ja, die hat so ein bisschen, ich weiß, sie hat bei dir...
Sie hat mir City of Bones City of, versaut, genau, unter anderem.
Chroniken der Unterwelt. Kommt ja auch kein zweiter Teil, kommt ja die Miniserie
kommt
dann irgendwann.
Ja, da bin ich ja mal sehr gespannt.
Aber Sam Claflin spielt da auch mit und der hat zum Beispiel auch im Riot Club mitgespielt. Dieser reiche Oxforder Studentenschnösel-Film. Bei dem es ein bisschen eskaliert. Ein Film, der mir ziemlich gut gefallen hat eigentlich. Und was hatten wir noch?
Ihr merkt auf jeden Fall, es gibt eine ganze Menge, Haufen, ne? Filme. Dracula Untold fällt mir noch ein.
The Equalizer.
The Equalizer ist auch noch. Coming In.
Ja.
Wo du ja schon gesagt hast, ist der homophobste Film, den du je gesehen hast. Also ja, es gibt auf jeden Fall einen Haufen Filme, über die wir reden sollten, sofern ihr sie denn gesehen habt oder vielleicht auch sehen wolltet und jetzt so ein bisschen abgeschreckt seid von Annas ja, Andeutungen, ob der ein oder andere eventuell was gewesen
ist. Ich kann Filme auch schön reden, da bin ich unglaublich gut drin.
Auf jeden Fall ist die Nummer 0331 70 97 110. Redet mit uns über die Filme, die ihr gesehen habt, die ihr vielleicht gerne sehen wollen würdet. Und euch vielleicht von Anna noch den ein oder anderen Rat abholen möchtet. Ihr seid alle herzlich eingeladen in diesen Film Blue Moon. 0331 70 97 110. Und jeder, der anruft und mit uns über Filme redet, darf natürlich auch in die große Filmkiste greifen. Mit anderen Worten, ihr könnt was gewinnen. So, was denn?
Die Kiste ist so groß, ich bin eben zusammen mit dem Pförtner, um da nochmal reinzugucken, reingefallen. Es hat ganz schön lange gedauert, um da wieder rauszukommen. Aber es sind zum Beispiel dabei Bücher von 7 verdammt lange Tage. Das war dieser Familienfilm mit Tina Fey, Jason Bateman, Jane Fonda und Adam Driver. Hanteln.
Tatsächlich
Hanteln.
Von den Turtles?
Nein, von Herkules. So kleine, so ein Kilo Hanteln und so kleine, nicht Daumenpressen, aber wo man die Hand immer so quetschen. Also,
ach so,
ich weiß nicht, wie das heißt.
Sag einfach Handhanteln.
Handhanteln.
Ich habe keine Ahnung, wie das heißt.
Die wahrscheinlich auch Dwayne The Rock Johnson bei den Dreharbeiten benutzt hat,
vermutlich,
um seinen kleinen Finger zu trainieren.
Genau die.
Soundtracks von The Most Wanted Man gibt's noch. Freikarten für den Riot Club, also wer den noch nicht gesehen hat, einfach anrufen und nächste Woche schon ins Kino gehen. Ich habe Taschen von The Equalizer. Leider ist da Denzel Washington nicht drin.
Und ein Hammer?
Ein Hammer auch nicht.
Sind Werkzeuge drin?
Ich packe, glaube ich, ich packe privat noch ein Bob der Baumeister-Set mit rein.
Oh.
Und ein paar DVDs habe ich, zum Beispiel von den Muppets oder von Urlaubsreif, wobei das für mich so ein Film war, den will ich nicht geschenkt haben.
Insofern jetzt macht die Preise nicht schlecht.
Ja, es ist auch noch nicht mal eine DVD, es ist eine Blu-ray. Insofern ist es gut, weil es kostet nichts. Ihr kriegt ihn umsonst. Und ich habe damals den Film, egal, ich habe sehr gelitten in Urlaub. Hast du den gesehen?
Nein.
Mit Drew Barrymore und Adam Sandler?
Natürlich nicht, guck mir keine Adam Sandler-Filme an.
Den sollte ich auch machen. Ab sofort gucke ich keine Adam Sandler-Filme mehr.
Also diese lustigen Hanteln fand ich aber sehr interessant. Meinst du, dass es ein Preis, der am ehesten weggehen wird?
Ich weiß es nicht. Ich könnte jetzt einfach behaupten, dass Dwayne The Rock Johnson reingeschwitzt hat. Aber ich glaube, der hat so große also wenn der einmal so eine Hantel, da springen ja alle Federn raus direkt.
Ja, der kann die sich unter dem Arm klemmen, ne? Gleich 5 davon. 0331 70 97 110. Wenn ihr mit uns über Filme redet, dann gibt's vollgeschwitzte Hanteln von Dwayne The Rock Johnson. Das ist doch mal was.
Vielleicht habe auch ich reingeschwitzt.
Ja, jetzt mach den Preis nicht schlecht, das habe ich schon mal gesagt. Hallo Frederik.
Ja, hi, Freddy hier, ja.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, ich habe ja auch einen schönen Abend, ja.
Ja, ja.
Ich habe jetzt zwar den werten Herrn erwartet, aber das ist auch mal eine schöne Frauen-Kombo auf dem Abend.
Ja, wir machen heute mal Frauenpower im Blue Moon. Der Holger, der ist nächste Woche wieder da. Nächsten Freitag ist er wieder da.
Nö, ist ja kein Stress. Ich habe ja 4 Wochen gewartet und jetzt bin ich hier. Ich war das letzte Mal der allerletzte, dachte ich mir, jetzt bin ich mal der allererste.
Stimmt, wir hatten ganz wenig Zeit das letzte Mal, ne?
Ja, das war aber schön, ja.
Worüber habt ihr gesprochen das letzte Mal?
Mit dem Ziermeier-Hoffmann-Film.
A Most Wanted Man.
Genau, da hatten wir nur so kurz angestochelt, dass er ihn lieber nicht gucken sollte. Also im Kino zumindest, weil er nicht so doll war, laut unserer Meinung. Aber genau. Ja.
Okay, aber du warst in den letzten 4 Wochen im Kino.
Ja, das war ich tatsächlich. Also ich habe mir erstmal was nachgeholt, weil ihr hattet ja ganz oft in den früheren Sendungen hier über diesen japanischen Film, da der wie der Wind sich hebt. Den habe ich mir angeguckt und auch noch... dieser andere Film, dieser mit den kleinen Jungen.
Boyhood.
Den hatte ich ja auch schon im Kino gesehen, aber den, wie soll ich sagen?
Ach, die Karte meiner kleinen, Träume.
Genau, den habe ich mir auch noch
angeguckt.
So, genau, den hat sie so hoch gelobt und dachte mir, den muss ich mir mal angucken noch bevor. Und so war ich, muss ich echt sagen, nicht enttäuscht von den beiden Filmen. Nee, aber ich habe auch was Aktuelles gesehen.
Na dann her damit.
Zwei Filme. Also ich habe einmal I Wish I Was Here. Den, denke ich, kennt er, also die meisten kennen den.
Das ist der Zach Braff Crowdfunding-Film. Und wolltest du dann Geld zurückhaben?
Nee, überhaupt. Also ich habe ja nicht gecrowdfundet, aber ich hätte es gern getan, weil ich fand den super toll. Also ich war absolut zufrieden, da ich auch ein super Fan von Zach Braff bin, sowieso Riesenfan von Scrubs und von ihm persönlich halt. Deswegen habe ich den Film so erwartet und er hat mich voll zufrieden. Also dagelassen.
Aber ich hatte ja so ein bisschen das Problem bei Wish I Was Here, dass klar, er erzählt so ein Stück weit seine eigene Geschichte, beziehungsweise die Geschichte seines Bruders. Mhm. Arbeitsloser Schauspieler mit Familie in Hollywood, der irgendwie nicht den Fuß auf den Boden kriegt und so verzweifelt ist, dass er selbst für bei Castings vorspricht für offensichtliche Rollen, in die er nicht passt. Es wird nämlich ein Afroamerikaner gesucht und er sagt, er kann sich ja mehr oder weniger schwarz anmalen und die Rolle nehmen. Und ich habe aber so ein bisschen das Problem bei dem, der ist auf der Stelle, also der ist stehen geblieben. Er macht jetzt nicht Garden State 2 einfach nochmal, aber der hat sich irgendwie, der lebt da so ein bisschen in seiner Traumwelt. Das sieht auch alles schön aus, auch mit diesen Fantasieelementen, die da drin vorkommen. Also diese Anfangssequenz, wo er in diesem Raumanzug rumläuft.
Also sein Traum war es, glaube ich, oder so ähnlich, ne?
Ja, irgendwie so eine Fantasie war das.
Traumvorstellung, ja, genau. Das war die Fantasievorstellung von deren Kindheit, von seinem Bruder und ihm. Das hatten sie doch erzählt, dass sie da so eine Kindheitserinnerung haben und das haben sie da visualisiert. Und keine Ahnung, also ich fand's super. Also ich habe da überhaupt nichts auszusetzen, in keinster Weise. Also es liegt auch vielleicht daran, weil ich einfach ein großer Fan von Zach Braff bin wahrscheinlich. Also ich glaube ich eher nur wenig optimistisch. Also, wie soll man sagen, objektive Meinung. Aber
hat man denn noch was von dem Film? Wird man ihn auch gut finden, weil man Zach Braff jetzt nicht toll findet?
Ist vielleicht schwierig, weil es ist ein bisschen speziell, ne? Also, er ist halt so viel Good Movie, würde ich sagen. Finde ich persönlich. Also, ich hab mich wohlgefühlt. Ich war immer am Lächeln und mir hat er gefallen. Also, in keinster Weise nicht.
Aber also ich hatte noch so ein bisschen das Problem, ich fand den Film unglaublich verkopft und verschoben. Also auch weil dieser jüdische Humor die ganze Zeit, dass seine Kinder nicht mehr auf die Privatschule gehen können, weil der Vater, der bisher übrigens von Mandy Patinkin gespielt,
aus Homeland,
er erkrankt an Krebs und kann nicht mehr die Gebühren für die Privatschule bezahlen, deswegen darum geht es eigentlich in dem Film, dass Zach Braff seine Kinder dann zu Hause unterrichtet und er quasi der Lehrer wird und ihm versucht irgendwas beizubringen und ist seine Tochter leider so ein richtig kleiner Klugscheißer und der Sohn ist total verplant und schläft im Unterricht immer nur ein und will lieber Computerspiele spielen etc. Und es ist eigentlich so ein bisschen so eine humoristische Variante von dem Coen-Brüder-Film A Serious Man. Und den mochte ich schon nicht so richtig. Und hier hatte ich jetzt so, klar gab es irgendwie so Momente, die lustig waren, gerade für die ganzen Scrubs-Fans, wo dann der andere Hauptdarsteller aus Scrubs, genau, dessen Namen ich immer vergesse.
Ach, der Turk.
Genau, der Schauspieler.
Genau, wo sie dann im Auto fahren, da was man auch schon im Trailer sieht. Und ich kann ja, ich fand es einfach.
Donald Faison?
Ich glaube ja. Ja.
Ich glaube, man kennt ihn einfach nur unter seiner Charakterrolle von Scrubs.
Der Turk halt.
Genau, der Turk.
Ach, und der spielt da auch mit. Also hat er wieder alle seine Homies versammelt. Ja?
Ja, der hat halt alle seine Homies, also Homies versammelt. Und da ist dann auch so ein bisschen irgendwann das Problem, dass ich habe so ein Glaubwürdigkeitsproblem. Hab,
ja, stimmt.
Weil
ja.
Kate Hudson spielt seine Frau, so ein bisschen Natalie Portman, die wollte, also es war so sein Traum, warum er überhaupt Garden State geschrieben hat vor 10 Jahren, weil er irgendwie einmal im Leben Natalie Portman küssen wollte. Also schreibt er irgendwie Garden State, castet Natalie Portman und darf sie küssen, ist natürlich überspitzt gesagt. Und hier spielen jetzt halt viele seiner Freunde mit. Kate Hudson spielt mit Jim Parsons, der Sheldon aus The Big Bang Theory, der hat einen Gastauftritt. Und da ist dann halt irgendwie so, ich habe halt irgendwie so beim Gucken gedacht, ah cool, Jim Parsons oder Sheldon ist auch da. Und war halt irgendwie, das war alles so ein Brei und so schwammig.
Ja, stimmt,
irgendwie.
Das hat nicht so ganz alles so miteinander verbunden. Aber ich sag so, wer den Dings mag hier, den Zach Braff und sowieso so ein bisschen seine ganze, sag ich mal, Arbeit bisher würdigt, dann denke ich mal, ist der Film für jeden auch keine schlechte Wahl, sage ich. Aber gut, ne, es gibt halt auch die Leute wie dich, die halt das nicht so feiern mag. Mag ja sein, ne?
Aber finde ich cool, Freddy, ne? Du hast gesagt, ja, du willst Freddy genannt werden. Finde ich cool, dass du das auf jeden Fall angesprochen hast, weil jetzt weiß ich, dass ich mir den Film auf keinen Fall angucken werde.
Aber es gibt halt, das ist halt Geschmackssache, wie ich halt sehe, ne? Das ist halt so.
Absolut, absolut.
Ja, ich habe ja noch einen zweiten gesehen,
na, dann
den ihr noch gar nicht erwähnt hattet, weil ich glaube, der ist auch gar nicht so bekannt. Und zwar ist das Nick Cave, 20.000 Days on Earth.
Der Nick Cave,
der hat so einen Halb-Fiktions-Doku-Mix rausgebracht. Der kam schon auf der Berlinale. Mhm. Wenn ich jetzt mal genauer gucken müsste, ich glaube im Forum, ich bin mir nicht so sicher.
Der Film klingt extrem nach einem Forumsfilm.
Ja, das war, ja, ist auch, glaube ich. Und zwar ist das ja Nick Cave, der war mir, ehrlich gesagt, ich bin da völlig blind reingegangen. Ich wollte mir eigentlich auch hier dieses Gone Girl angucken. Hab's aber nicht mehr rechtzeitig geschafft, um 22:30 Uhr oder so, oder weiß ich, wann der lief, 22:40 Uhr. Dann musste ich mir den letzten Film, der halt lief, und das war dann halt dieser Film, der lief dann um 23:20 Uhr. Und den habe ich mir dann angeguckt und ich war völlig überrascht gewesen, so, weil ich kannte überhaupt noch nie was von diesem Nick Cave gehört. Und das hat
also nur mal kurz für alle anderen, Freddy, das ist ein Musiker, Nick Cave and the Bad Seeds ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, hat einen wahnsinnig großen Hit mit Kylie Minogue gehabt, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Where the Wild Roses Grow. Oder
ich könnte es jetzt summen, aber das möchte keiner.
Ja, okay, nur dass wir das alle mal einordnen können.
Multimusikal und irgendwie Genie und keine Ahnung, ich habe einfach noch nie von denen gehört und das ist halt so ein bisschen fiktionale Dokumentation halt mit schönen Bildern und toll gemacht und die Musik ganz im Mittelpunkt, würde ich sagen. Und es ist ein toller Film für jeder, der halt selber Musik macht oder halt, sagen wir mal, so ein bisschen musikalisch seine Horizonte nicht so eingrenzen tut, sage ich mal, so auf spezielle Musikrichtungen. Für den ist es auf jeden Fall ein super Film.
Ist das eine Doku? Ist das ein Musical? Als wird da eine Geschichte erzählt? Worum geht's da?
Das ist so ein bisschen Mix, würde ich sagen. Also es ist auf jeden Fall 200.000 Tage, zählt halt so ein bisschen die Tage irgendwie auf. Das ist so ein bisschen gemacht irgendwie von wegen, das ist der Tag dann und dann passiert das. Und irgendwie mit Rückblenden von Nick Cave und alles aus seiner persönlichen Geschichte, wie mit welchen Leuten er irgendwelche Alben gemacht hat. Und es ist halt irgendwie sehr speziell. Also ich habe es auch ehrlich gesagt nicht voll verstanden, was jetzt so diese ganzen Alben, Musik und so angeht, weil ich einfach noch nie was von dem jetzt so gehört habe oder verfolgt habe. Aber ich fand das einfach wunderschön gemacht und ein toller Film. Also ich würde ihn auf jeden Fall nochmal angucken, mit deutschen Untertiteln zumindest, oder auf Deutsch im schlimmsten Falle, aber
also künstlerisch wertvoll und ästhetisch, das
genau,
höre
so
ich jetzt daraus.
Genau,
erzählt er dann auch irgendeine Geschichte, der Film, oder ist es wirklich einfach nur so dieses Atmosphärische?
Schwierig. Also ich hab's ja vom Inhalt wenig verstanden, dadurch, dass das halt so ein schwer verständliches Britt-Englisch war und deswegen kann ich das jetzt nicht mehr so im Nachhinein sagen. Aber ich kann nur sagen, dass der einfach halt vom Nick Cave aus kleine Geschichten erzählt und die so zusammengeschnitten sind und wie er halt so das Leben des Rockstar oder der berühmten Persönlichkeit, und es ist halt so eine Halb-Doku-Erzählung, fiktional irgendwie so. Schwer zu erklären, sage ich mal.
Okay. Ja. Interessant. Also irgendwie krude, aber
ich muss gestehen, ich habe ihn auch nicht gesehen.
Ja, das ist halt so ein Film, der an einen vorbeigehen würde, weil es jetzt nicht so die großen Namen, aber ich habe ihn mir halt angesehen. Ich war auch nur irgendwie 5 Leute im Kino. Es war sehr gemütlich. Und ist halt jetzt nicht der große Blockbuster, aber für jeden, der halt so, ich sag mal, kulturell, so musikalisch so sich ein bisschen entfalten möchte, wenn er so einen Film guckt, dann, ich denke mal, ist das eine richtige Wahl.
Aber hat der Film dich dann insoweit inspiriert, dass du dir danach dann irgendwie nochmal die Musik von Nick Cave zu Gemüte geführt hast?
Ja, also ich habe jetzt vor kurzem wirklich mal geguckt, was hat der überhaupt so viel Musik gemacht, und keine Ahnung. Also Nick Cave ist ja so ein berühmter Name, aber ja, muss man erstmal tiefer graben. So. Also es ist halt schon so lange da, und dann muss man halt gucken, wo man da überhaupt anfängt, ne? Also so ein Künstler.
Ja, der hatte eine Diskografie, die ist unfassbar. Also was der alles schon gemacht hat und mit wem der alles schon was gemacht hat. Also,
ja, das dauert erstmal, bis du da
allerdings
was machst.
Ja.
Ja, ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Was ich gesehen habe, auf jeden Fall.
Keine Jugendbuchverfilmung am Start, Freddy?
Nee, ich musste arbeiten die ganze Zeit, deswegen konnte ich, oder wie, sagen wir mal so, ich habe mir meine Filme sehr gut ausgewählt, und ich sag mal so, ich muss nicht unbedingt mir sowas angucken, so Jugendbuchverfilmung oder so. Ich war zwar jetzt auf Tribute von Panem, klar, wenn nicht, aber ich komme da noch alle.
Genau, da warten wir ja ganz gespannt auf den dritten Teil.
Worauf wartest du denn noch in diesem Jahr?
Am liebsten, also was ich schon seit Beginn und schon seit der Ankündigung vor anderthalb Jahren, vor letzten Jahr eigentlich, ist der neue Woody Allen Film, der jetzt rauskommen wird im Dezember.
Magic in the Moonlight.
Genau,
mit Emma Stone und Colin Firth.
Ja, und da bin ich schon riesen gespannt, habe mir einen riesen Poster aus Amerika bestellt. Ich bin da voll hinterher, Woody Allen, seit ich eigentlich hier den in Paris gesehen habe, Midnight in Paris, bin ich ein Woody Allen Fanatiker geworden, habe bestimmt um die 30 Filme schon bei mir zu Hause rumliegen. Bin so ein kleiner Sammler, gerade heute oder letztens mein neuester Woody Allen nach Hause geflogen aus England. Hier mit Harry, mit dem Williams, der hier verstorben ist. Mit
Robin.
Robin, der hat auch einen Film mit ihm gemacht. Und ich bin ein riesen Fan von Woody Allen, und deswegen warte ich schon das ganze Jahr auf diesen einen Film.
Wann kommt der?
Ich glaube, du hast den Termin schon dick im Kalender markiert, oder?
Was war das, 4. Dezember?
4. Dezember, glaube ich. Ich muss mal gucken, ob das...
Ich glaube ja, genau, 4. Dezember. Und ich habe ihn schon gesehen, und es ist tatsächlich ein klassischer Woody Allen.
Ja, und muss man mal sagen, wer Woody Allen mag, der wird jeden, also keine Ahnung, ist faszinierender Filmemacher, und ich freue mich schon riesig drauf.
Freddy, ich habe dich zwar gerade eben erst kennengelernt, aber ich merke schon, unser Filmgeschmack geht weit auseinander.
Ja,
aber völlig in Ordnung ist. Also wenn der am 4. Dezember rauskommt, am 26. Dezember ist großer Jahresabschluss, End, was waren die geilsten Filme und die schlechtesten Filme des Jahres, Blue Moon. Also schön am zweiten Weihnachtsfeiertag, und da kannst du den dann ja auch einfließen lassen. Vielleicht ist das ja dein Top-Hit des Jahres.
Und in der nächsten Sendung können wir auch tatsächlich schon am Ende November.
Ende November.
Ich weiß gerade nicht 28. das Datum. Ich bin mit Zahlen nicht so gut.
28.
Da können wir natürlich über die Tribute von Panem ausführlich reden, denn der ist eine Woche vorher angelaufen.
Ja, ich denke mal, da werden viele andere auch das schon wollen. Ich denke mal, bis dahin sind ja auch Interstellar schon angelaufen.
Ja,
ja.
Der kommt nächste Woche?
Nächste Woche, ja.
Der neue Jack Gyllenhaal soll rauskommen.
Der ist richtig gut.
Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Also Jack Gyllenhaal, der letzte Enemy, war ja schon faszinierend, fand ich.
Wobei ich ihn in Prisoners fast noch besser fand als in Enemy.
Ja, das stimmt, das kann man so sagen. Aber ich fand den letzten halt auch nicht so schlecht.
Und also, in Nightcrawler übertrumpft er sich selbst. Also Nightcrawler ist tatsächlich so mit einer der besten.
Also ich hab vorhin noch gelesen, es hat hier die amerikanischen Box-Office gesprengt am Eröffnungswochenende irgendwie. Ich habe es vorhin offen gehabt.
Ich glaube, der läuft irgendwie, ist letzte Woche oder läuft diese Woche an, weil gerade alle darüber reden, oder beziehungsweise Jake Gyllenhaal auch in jeder Talkshow in Amerika ist.
Ja.
Aber er hat ja so ein bisschen einen auf Matthew McConaughey gemacht für den Film und unglaublich viel abgenommen und ist.
Ja, der ist irgendwie ganz dünn und spackig, also im Gesicht ganz, ganz.
Ja, der hat so was Kojotenhaftes, weil seine Rolle auch, also das hat er auch selber im Interview gesagt, weil seine Rolle eigentlich so ein Getriebener ist, der nachts wirklich durch L.A. fährt und die haben halt komplett einen Film nachts gedreht. Ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Szenen, die wirklich im Hellen spielen und er ist. Um so, sich so runter zu hungern, ist er immer zum Set gejoggt. Irgendwie 12 Meilen durch die Hollywood Hills, kam dann da irgendwie so nachmittags losgejoggt, kam abends an, war dunkel, haben sie gedreht und ist er wieder zurückgejoggt, ist vollkommen erledigt ins Bett gefallen und hat dann wirklich sich so in dieser Rolle, er spielt so einen Stringer, einen Videofilmer, der nachts durch L.A. fährt und Tatorte und Unfälle filmt und aber eigentlich ja so ein Borderliner ist und irgendwann anfängt, diese Tatorte zu manipulieren fürs bessere Bild.
Ich glaube, sein Ziel war das doch dann, beim Fernsehen zu arbeiten.
So. Genau, und er ist halt, also der hat keine Freunde, mehr oder weniger überspitzt gesagt, keiner hat ihn lieb und die Aufmerksamkeit bekommt er dann dadurch, dass seine gefilmten Videos halt morgens im Frühstücksfernsehen laufen und da ist es dann natürlich spektakulärer, wenn da 3 Tote im Bild liegen und wenn die nicht da sind oder beziehungsweise außerhalb seines Bildes liegen, dann zieht ihr die auch gerne mal rein etc. Also das ist ein ganz, ganz krasser Film und eine ganz, ganz krasse Rolle, die er gespielt hat.
Ja, das stimmt. Ich habe es hier vor mir. Also 500 Millionen in der Vor-Halloween-Ausführung in Amerika hat er eingespielt.
Das ist nicht schlecht.
Ja, also...
Gut, ihr beiden, dann würde ich vorschlagen, wir reden einfach dann über den Film, wenn auch noch mehr Leute den gesehen haben, außer
Anna. Am 28. November.
28. November, genau. Da ist der nächste Film Blue Moon. Und dann freue ich mich, Freddy, wenn du wieder anrufst.
Na, aber selbstverständlich. Dann. Also schönen Abend und dann höre ich euch noch natürlich noch bis zum Ende.
Ebenso.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Ich würde sagen, bis zu Nachrichten hören wir jetzt einfach noch mal ein bisschen Musik aus dem Film, über den wir unter anderem gerade gesprochen haben, nämlich Wish I Was Here, die Zach Braff Crowdfunding-Nummer. Und danach reden wir dann mit Dominik und auch mit Willi. Also bitte, ihr beiden bleibt unbedingt dran. Wir reden noch mit euch. Was hören wir jetzt, Anna?
Wir hören Wish I Was Here, heißt passenderweise auch das Lied von Cat Power zusammen mit Coldplay. Das Album, was die Kickstarter-Unterstützer von Zach Braff natürlich auch zum Download bekommen haben.
Fritz. Blue Moon. Zwei Sprechstunden.
Es ist der letzte Freitag im Monat und deswegen Film-Blue-Moon-Zeit. Anna Wollner, die Filmfritzin, ist da.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mein Name ist Selin Güngör. Ihr könnt jederzeit anrufen unter 0331 70 97 110 und mit uns über die Filme der letzten Wochen quatschen. Jeder, der anruft, darf natürlich auch einen Preis abstauben. Wir haben schon darüber gesprochen, dass du hast Hanteln, in die Dwayne The Rock Johnson reingeschwitzt hat, mutmaßlich.
Ja, ich habe es jetzt auch gerade mal ausprobiert. Ich habe schon Muskelkater.
Ihr könnt also Sport machen, wenn ihr hier anruft und die Hanteln abstauben solltet. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Wir können natürlich auch gerne über Horrorfilme reden. Immerhin ist heute Halloween. Geht auch.
Ja, aber ich bin zart beseitet.
Oder über Dracula Untold.
Grusel mich sehr schnell.
Dracula Untold lief ja auch im Oktober an. Könnte man auch drüber reden.
Du würdest gerne über Luke Evans ein bisschen reden, habe ich das Gefühl. Ne?
Luke Evans ist heiß.
Ja,
Mädchen-Talk. So, gleich werden wir mit Willi reden. Der hat nämlich die Turtles geguckt. Bevor wir das aber machen, wollen wir doch mal den ultimativen Turtles-Song hören. Und der kommt von
Frank Zander.
Schön, wie sich die Turtles in dem Song auch freuen.
Schön, wie du ja auch hier vor Lachen fast vom Stuhl gefallen bist.
Ich find's toll, das sind Kindheitserinnerungen. Entschuldige mal. 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesem Film Blue Moon. Hallo Willi.
Moin.
Moin. Aus Bernau.
Jo.
Bist du gerade erst aufgestanden?
Nee.
Aber aus Hamburg?
Wie aus Hamburg?
Bist du aus Hamburg ursprünglich?
Nee.
Auch nicht? Na gut.
Ich war gerade von Hamburg, aber nee, eigentlich bin ich ursprünglich, ich bin ein ursprünglicher Brandenburger.
Okay, ursprünglicher Bernauer.
Genau.
Okay. Willi, du hast die Turtles gesehen.
Du schreckst vor nichts zurück.
Guck mir und lese zwar Kritiken vorher, aber ich lasse mich davon nicht abbringen. Wenn ich einen Film gucken will, dann gucke ich den.
Und?
Ich hab's bereut.
Warum wundert mich das jetzt nicht?
Na, ich habe wieder mal festgestellt, dass die Liebe, wie heißt sie gleich?
Megan Fox.
Genau, nicht schauspielern kann. Aber ich meine, eigentlich erzähle ich dir, Anna, da wahrscheinlich nichts Neues, aber es ist ja eine grässliche Schauspielerleistung.
Von mir ist das Allerschlimmste, wo ich mich wirklich in meiner Berufsehre gekränkt gefühlt habe, ist, dass sie auch noch eine Journalistin spielt.
Ätzend, oder?
Also, ich weiß nicht, was man sich denkt, wenn man solche Filme macht und solche Schauspieler da reinsetzt. Denkt man sich, ja, wir wollen mal schnell ein paar Männer catchen, also nehmen wir das Mädel soll sich einfach mal mit ihrem Sexappeal reinstellen in die Kamera und dann kommen die Menschen von allein in den Film, oder?
Ja, Willi, genau so.
Ich glaube, so funktioniert's.
Was anderes, außer gut aussehen, auch wenn das, und gerade das ist auch Geschmackssache bei ihr, macht sie ja in dem Film nicht.
Sie rennt, sie guckt,
ja.
Sie guckt mit offenem Mund. Ja, sie
und das
staunt.
Ist eine schreckliche Schauspielerleistung.
Und sie...
Und die Haare sind immer schön.
Sie hat die Haare schön. Egal,
ja,
ob sie gerade irgendwie von einem Hochhaus fällt oder auf einem Truck eine 3000 Kilometer lange Klippe runterstürzt, wie so ein Berg runterrutscht. Also diese Verfolgungsjagd in der Mitte des Films, wo ich so innerlich schon hoffte, lass das den Showdown sein, kurz auf die Uhr guckte und dachte, scheiße, es kommt noch eine Stunde Film. Das war für mich, hat fast noch die Verfolgungsjagd, beziehungsweise die Endszene im letzten Fast and Furious Film getoppt, wo die auf dieser Startbahn sind. Und
nein.
Also,
diese
aber von der gefühlten Länge.
Ja,
es muss ja der Himalaya gewesen sein. Nee, also Fast and Furious, die Szene war ja richtig geil, aber hier hatte ich irgendwie so das Gefühl, dieser Berg, der müsste ja... Das muss ja wirklich der Himalaya sein. Also die rutschen oben in diesem Truck, fahren sie eine Serpentinstraße runter und der Truck bricht aus und sie rutschen einen Berg runter. Schneebedeckt, 20 Minuten von New York entfernt gefühlt. Also in der Nähe von New York gibt's auch erstmal nicht so hohe Berge. Und dann rutschen sie 20 Minuten. Und es sind gefühlt 3-4 Kilometer. Also relativ weit nach unten.
Das stimmt schon. Aber,
und die Haare liegen perfekt.
Natürlich. Genau, aber nein, um nochmal ganz kurz auf die Landebahn zurückzukommen, man hat es ja mal ausgerechnet, das war letztes Jahr, als das Thema war im Blue Moon, haben sie da sogar noch eine Quizfrage draus gemacht.
Es waren 27 Meilen, glaube ich.
Die hatte irgendwie über 30.
Es waren, glaube ich, 27 Meilen, also irgendwie so Mitte 30 Kilometer.
Ja, 35 Kilometer.
Hätte sie lang sein müssen, damit das Ganze funktioniert hätte.
Ja, aber da fragt man sich dann auch, was für eine Landebahn. Nein, aber der Film, ich weiß nicht, also die Ninja Turtles, ich weiß, was haben sie damit gemacht? Also das Wort Mutant passt da super rein.
Die Nasen, die Augen, was ist da passiert? Die waren mal so süß. Vor allen Dingen, Willi, was ist mit Splinter passiert?
Ja.
Der war doch mal süß, oder nicht? Der hat mir Angst gemacht in dem Film.
Der sieht aus wie eine ganz normale Kanalratte, die irgendwie gerade ein bisschen größer geworden ist.
Und einen Bademantel hatte er an.
Und einen Bademantel.
Und einen Bademantel.
Und fies sah er aus. Fies.
Ja, dazu kann ich nur sagen, ach du Scheiße. Aber ich weiß nicht. Also, und dann auch noch so ein Gag, der, ich finde schade, dass so viele Gags, die dann vielleicht ganz cool waren, schon einfach im Trailer verbraten wurden. Zum Beispiel der mit der Maske. Also, ist nur eine Maske. Und dann nimmt er halt diese Stofffetzen von seinem Kopf. Und,
oder diese Beatbox-Szene im Fahrstuhl?
Ja, oder rechts am, oder eigentlich fast ganz am Ende, wo er die Boxen anmachen will. Und dann fährt sich da etwas aus, was eigentlich nicht so von Vorteil ist. Ganz
ich hab's
Ende.
Verdrängt.
Und ich hätte den Film gerade fast verteidigt, um Gottes Willen, und gesagt, weil die Fahrstuhlszene fand ich ja noch ganz lustig, wobei die beste Fahrstuhlszene dieses Jahr, die war ja eindeutig in Captain America, als er die da irgendwie kurz und klein schlägt. Aber die Turtles, die hatten ein ganz kleines bisschen Charme und das hätte super für einen Kurzfilm gereicht mit denen. Aber diese menschelnde Geschichte oder die Menschengeschichte drumherum, die hat es für mich überhaupt nicht gebraucht.
In letzter Zeit versucht man irgendwie aus Kindheitserinnerungen, gut, ich bin jetzt erst 18 und vielleicht ist die Zeit mit den Ninja Turtles ein bisschen davor gewesen, aber ich habe große Geschwister und da kommt man so ein bisschen da rein. Ich weiß nicht, also so Kindheitserinnerungen, die werden jetzt immer neu verfilmt und dann kommt immer irgendwie eine totale wichtige Background-Story, die eigentlich sich in den Vordergrund stellt. Ähnlich wie, ich sag's wieder, ich hab's schon öfter gesagt, ich fand den ja toll, Lone Ranger, ähnlich wie dort, dass sich da einfach die Nebenperson voll in den Vordergrund stellt. Beim Lone Ranger war es der Indianer Toto, Tonto.
Tonto hieß er.
Genau, Tonto, der eigentlich überhaupt nicht unbedingt Hauptcharakter war. Und hier ist es halt Megan Fox, die eigentlich nicht wirklich ein Hauptcharakter ist. Und sich trotzdem als Hauptcharakter darstellt.
Aber Willi, die Haare.
Ja, die Haare.
Wobei, was ich tatsächlich
das nicht. Das Botox-Monster kann ich nicht mehr sehen, tut mir leid.
Was ich nicht so richtig verstanden habe bei den Turtles, vielleicht bin ich einfach zu blöd dazu, aber der Film ist produziert von Michael Bay. Mhm. Und Michael Bay hat Megan Fox ja aus Transformers rausgeschmissen, weil die sich so...
Die hat sich selber rausgeschmissen.
Sie hat ihn ja beleidigt und dann hat er sie ja ausgetauscht gegen Rosie Huntington-Whiteley im letzten Teil und jetzt
die
auf
hat
einmal...
Sie hat ihn doch mit Hitler verglichen.
Ja, das wollte ich jetzt nicht... sie hat seine Arbeitsweisen irgendwie mit Hitler verglichen, dann hat er
so aufbrausend sei und so.
Hat er sie rausgeschmissen und jetzt taucht sie in einem Michael Bay-Film wieder auf. Das hat mich halt auch total... Also das...
Na, Michael Bay hat aber dazu gesagt, naja, Freunde streiten sich halt mal und Freunde vertragen sich auch wieder.
Oh, wunderbar. Ich habe eine Kritik im Vorhinein gesehen von einer YouTube-Gruppe, die ich sehr gerne gucke mit Kritiken. Und die haben gesagt, und da haben sie einfach recht, Shredder sieht aus wie ein Transformer.
Nee, voll.
Ich finde, Shredder sieht aus wie eine Mischung aus Darth Vader und Schweizer Taschenmesser.
Nein, aber guck dir den doch mal an.
Ich bin bei Anna, das Lustige.
Wie er sich bewegt und seine ganzen, was er kann und so, das sieht doch voll aus wie ein Transformer.
Jetzt muss ich noch mal kurz googeln, redet mal kurz weiter, aber...
Also, Willi, du hast auch gesagt, ne? Du findest ihn auch wie ein Transformer.
Ja, aber ich finde Annas Vergleich lustiger, deswegen bin ich jetzt doch wieder bei Anna.
Danke, die 5 Euro kriegst du nach der Sendung.
Ja, nee, also sie hat, das ist schon, stimmt schon, ein bisschen.
Das war das erste Mal... im Bild war, dachte ich so, scheiße, was haben die mit Darth Vader gemacht? Die haben den mit dem Schweizer Taschenmesser gekreuzt. Und ich habe dann extra nochmal nachgeguckt, weil früher sah er ja nicht so aus.
Nee, natürlich nicht. Splinter sah früher auch nicht so aus. Und die Turtles sahen auch nicht so aus.
Ja, aber stimmt, der hat auch was von einem Transformer.
Der Stil. Also man sieht, es ist Michael Bay, oder? Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
Es war doch auch die gleiche Special-Effect-Firma, die das gemacht hat. Ne?
Auch das noch.
Also, ja.
Aber ich wollte euch mal ganz kurz mit einer Meinung noch vom Fritz-Profil auf Facebook konfrontieren. Da schreibt der Matthias nämlich, Teenage Mutant Ninja Turtles, richtig guter Actionfilm mit toller Technik und witzigen Helden.
Ja, Hurra. Matthias, ruf doch mal an. Das treiben wir dir aus.
0331.
Hat er einen anderen Film gesehen?
Ich weiß es nicht. Das kann er uns ja gerne mal erzählen. Matthias, ruf uns doch bitte mal an und sag, warum du Teenage Mutant Ninja Turtles so toll fandst. 0331 70 97 110. Das würde uns jetzt mal interessieren. Du brauchst keine Angst haben. Wenn die Anna dich fertig macht, dann bin ich da.
Ja.
Und verteidige
dich. Ich bin auch eigentlich auch ganz lieb.
So. Richtig. Können wir vielleicht trotzdem mal, ich habe noch 2 andere geguckt.
Sehr gerne, Willi.
Ich glaube, wir fangen mal von unten nach oben an.
Oh, jetzt, was ist unten im Sinne von schlecht?
Genau.
Okay, gut.
Deshalb Teenage Mutant Ninja Turtles ganz unten.
War ganz unten, okay.
Und die nächsten beiden, ja, also ich weiß nicht. Ich denke, der nächste wäre dann The Equalizer.
Ja.
Ja.
Der würde, also sagen wir mal, Teenage Mutant Ninja Turtles bekommt von mir 10%.
Okay,
und Equalizer würde wahrscheinlich zwischen 50 und 60 bekommen.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, ich sitze in einem Tatort. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte das Gefühl, ich sitze in einem Tatort.
Ich hatte das Gefühl, ich habe diesen Film schon 100.000 Mal gesehen.
Ja, deshalb ja.
Also, in anderen Variationen.
Ja, nein, aber ich meine, also die Story, die dieser Film hat, die passt in den Tatort.
Können wir mal ganz kurz alle ins Boot holen? Die Story ist wie?
Ja, hier Denzel Washington, ist ja Denzel Washington.
Genau.
Der spielt einen sich eigentlich zur Ruhe gelassenen Agenten, der eine russische Nutte oder Prostituierte, um es richtig auszudrücken, sagen wir mal, von ihren Zuhältern befreien will.
Okay, ja.
Und dann, die kriegen irgendwie, also er will es erst ganz auf die sanfte Tour versuchen, will ihnen Geld für sie geben und das sagen sie, nee, also verarschen ihn und dann, ja, dann kommen seine Methoden raus. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich bin in einem Til Schweiger-Tatort oder so.
Oder unangenehm.
Oder wie hieß dieser Agentenfilm mit Til Schweiger und seiner Tochter? Schutzengel oder
Schutzengel.
So?
Schutzengel, ja, dieser Afghanistan-Kriegs. Ich versuche Til Schweiger-Filme ja zu meiden, aber.
Ich fand, der ist fast genauso. Vielleicht auch mit ein bisschen, also, aber so vom, sagen wir mal, also wenn er zumindest was sagen sollte, dann, also wenn er eine Moral haben sollte, dann hat er vielleicht die gleiche gehabt. Oder wenn er irgendeinen Hintergrund vermitteln wollte, dann war es wahrscheinlich das Gleiche.
Also ich habe das Problem jetzt mit The Equalizer, ich kann nie wieder in einen Baumarkt gehen, ohne schusssichere Weste, weil es ist so ein bisschen, also Denzel Washington spielt eigentlich Bob der Baumeister in der FSK 18-Version, weil der kann halt alles und der schafft es halt auch irgendwie 5-mal Fiosi innerhalb von 19 Sekunden in so einem Clubraum einfach auszuschalten und der Mafia, der Obermafioso liegt dann irgendwie so blutend auf dem Boden, wirklich so eine kleine Blutfontäne, die mir aus dem Mund sprudelt und Denzel Washington sagt, hättest du mir die $10,000 für das Mädchen gegeben, hättest du jetzt noch dein Leben und der Showdown ist halt wirklich in einem Baumarkt, auch gefühlt viel zu lang, wie sie durch, also es ist nicht so ein deutscher Baumarkt, sondern wirklich so ein riesengroßer amerikanischer, so riesen Hallen mit Werkzeugen bis unter die Decke und natürlich.
Und was er da baut, also
der baut innerhalb.
Woraus er auch alles baut, also da habe ich auch gedacht, Mensch. Klasse.
Stolperfallen und alles und die gehen irgendwie zu, er ist alleine in diesem Baumarkt, seine Helfer sind irgendwie eingesperrt und es ist irgendwie.
Spoilen wir jetzt gerade?
Nee, eigentlich, das ist so das okay. Duell der Giganten und er macht dann wirklich mit so Draht und seine Gegner, es passiert, treten halt in alles rein und werden geköpft und werden irgendwie von so Bolzen, Maschinen,
die
so ein bisschen an No Country for Old Men
erinnern.
Da sind sie wieder, diese Bolzenschussmaschinen. Aber Javier Bardem in No Country for Old Men hat das ja wenigstens mit Stil gemacht. Aber Denzel Washington ist halt, ist
von
halt wirklich.
Denzel Washington erwartet man sowas irgendwie nicht.
Es ist brachial und eklig und ich kann nie wieder bohren, ohne an Denzel Washington zu denken.
Und Celine, ich kann dich beruhigen. Eigentlich kann man in dem Film nicht viel spoilern, weil der Film irgendwie von selber spoilert. Weil er einfach, du guckst den Film nach 10 Minuten, was ich bei Actionfilmen sonst nie sage, nach 10 Minuten weißt du eigentlich ungefähr, was das Ende ist.
Okay.
Es werden auch alle Charaktere genau so eingeführt, dass jeder seine Funktion hat. Also die sind halt wirklich alle Nebencharaktere, sind reine Stichwortgeber, die entweder überleben oder dann halt nach 5 Minuten einen Nagel im Kopf haben.
Ja, aber eigentlich, sobald du diese Nebencharaktere siehst, sagen wir 2 Minuten später, weißt du ungefähr, was am Ende des Films mit ihnen ist. Entweder sind sie tot oder, weißt du? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und ja, aber ich fand ihn auf jeden Fall um Längen besser als Teenage Mutant Ninja Turtles und ja, und ich mag Denzel Washington.
Nach wie vor?
Ja, naja, gut, er hat ein bisschen Sympathie eingebüßt, aber trotzdem, ich mag ihn. Also ich bin ja in den reingegangen eigentlich wegen ihm.
War dieser Flugzeugfilm nicht auch schon so schlimm?
Nee, Flight war richtig gut.
Das war letztes
Jahr, wo Denzel Washington als betrunkener Pilot diese Passagiermaschine über Kopf landet. Und
kann ich mich nicht mehr dran
dann,
erinnern.
Dann hatte er, so hatte gut er war eine der. Oscar-Nominierung dafür bekommen? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr.
Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe, muss ich sagen.
Da spielt er halt so einen Piloten mit eindeutigem Alkoholproblem und seine Maschine gerät irgendwie in Turbulenzen, droht ab, also stürzt ab und ist halt voll besetzt und durch so ein ganz waghalsiges Manöver, weil er die irgendwie auf den Kopf dreht und da quasi auf Überkopf landet, sterben nur 3 Leute statt irgendwie diese vollbesetzte Maschine mit 200 und alle feiern ihn als Helden, er kommt raus und dann werden aber irgendwie im Zuge der Spurensicherung stellen die fest, dass der Getränkeausschank in dem Flugzeug hat noch nicht stattgefunden, weil das halt relativ schnell nach Start passiert ist und es fehlen aber 2 Wodkaflaschen und die stellen halt fest, dass er alkoholisiert war, Und er wird dann halt quasi vom gefeierten Helden zum tragischen Helden, weil man ihm natürlich unterstellt, dass es alles nur passiert, weil er getrunken hat. Und keiner versteht, dass nur weil er getrunken hat, hatte er eine ruhige Hand und konnte die Maschine so landen. Okay. Und am Ende wird er aber, muss er sich dafür verantworten, dass dann halt irgendwie nur 4 Leute ums Leben gekommen sind. Mhm. Ein ganz toller Film.
Da habe ich aber auch andere Sachen gehört,
bin
Anna.
Bin 3 Tage später geflogen und hatte wirklich ein ganz kleines bisschen Angst. Aber,
also ich habe, der einzige Flugzeugfilm, an den ich mich erinnern kann, ist Nonstop und der war, glaube ich, von diesem Jahr.
Genau, das war aber der mit Liam Neeson und dem Mörder.
Auch ein nicht so schlechter Schauspieler. Aber gut.
Ja. Willi, der dritte Film.
Der dritte Film, ja. Maze Runner.
Wie viel Prozent kriegt der?
90.
Cool.
Jetzt hast du Celine, glaube ich, sehr, sehr glücklich gemacht.
Ja, Willi. Willi und ich, wir werden gute Freunde.
Hast du den gesehen?
Ja, na klar. Und ich habe alle Bücher gelesen. Ja, natürlich.
Gut, ich nicht, weil ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Leser.
Ich habe übrigens, ganz kurz, ich habe vorhin übrigens mal geguckt, also auf Deutsch heißt das nächste Buch Die Brandwüste und auf Englisch wäre dann das dann The Scorch Trials.
Na, ich habe hab mir so ein bisschen, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht. Also so bei manchen Filmen denke ich so, oh, jetzt will ich unbedingt schon jetzt die Fortsetzung haben. Und da habe ich mich bei Wikipedia mal so ein bisschen belesen, was dann so die Inhaltsangaben von den nächsten beiden Büchern. Ja.
Verrate nichts.
Es war ein klasse Film, muss ich sagen. Wer mir super gefallen hat, ist hier der kleine, knuffige Typ. Obwohl, also...
Thomas Brody Sangster, meinst du Thomas Brody Sangster, den oder den...
Ich meine den der bei Narnia und bei den Millers mitgespielt hat.
Ach, das ist Will Poulter. Da haben mich alle ausgelacht.
Eigentlich ist er ein total knuffig, also bis jetzt kenne ich ihn nur in kleinen, knuffigen Rollen, wo er so den kleinen Dummkopf spielt. Den treuen, doofen, der irgendwie alles glaubt, der, ja.
Willi, du musst unbedingt Der Sohn von Rambo gucken, wenn du ihn noch nicht kennst.
Nee, kenne ich nicht.
Da spielt Will Poulter nämlich auch mit, glaube ich. Genau,
Moment mal, aber ich glaube, ihr redet gerade von 2 unterschiedlichen Menschen.
Nein, wir reden von Will Poulter, der hat in Wir sind die Millers mitgespielt und in Narnia. Okay. Der ist so ein bisschen, er sieht aus wie so ein britischer Hooligan. So ein bisschen.
Ja, genau, deswegen bin ich gerade verwirrt über Willis Knuffig? Beschreibung.
Ja. Ja, bei Knuffig würde ich eigentlich auch eher sagen, du meinst Thomas Brody Sangster. Das ist nämlich der kleine Junge aus
Knuffig,
Tatsächlich Liebe.
Weil er hat so ein Babyspeckgesicht, finde ich. Also so vom Gesicht her so knuffig.
Ich würde eher sagen Backpfeifengesicht.
Naja, er sieht eigentlich aus wie so ein kleiner, lieber, treu-dover, der keiner Fliege was zuleide tun kann.
Okay.
Aber vielleicht bin ich auch einfach geschädigt durch die 2 Filme, in denen er halt diesen Trottel spielt.
Okay.
Er hat so ein bisschen was, ja.
Und der hat mich überrascht und ich fand ihn klasse, so wie er da gespielt hat. So ein bisschen habe ich nicht ganz... Also ich muss sagen, ich bin in die Story nicht ganz eingestiegen. Obwohl ich ihn klasse fand, bin ich in die Story trotzdem irgendwie nicht komplett eingestiegen.
Das kann ich nachvollziehen.
Weil die total, total kreuz und quer ist und ich habe echt überlegt, ob ich vielleicht die 3 Bücher mir mal bestelle oder ausleihe in der Bibliothek und vielleicht verstehe ich es dann besser, weil, also im Film, das war sehr, sehr, sehr komisch. Also dann fing es da an, dann da und es war mir ein bisschen zu hektisch.
Man ist halt sofort drin. Du hast nicht wirklich Zeit, dich zu orientieren.
Genau.
Bist halt direkt auf dieser Lichtung, wo diese 50 Jungs sind, die umgeben sind von einer großen Mauer. Dahinter liegt das Labyrinth und die kommen von dieser Lichtung nicht runter. Und das fand ich aber das Schöne daran, dass du eigentlich nie mehr wusstest als die Jugendlichen auf dieser Lichtung. Also
genau.
Du
und auch am Ende weißt du eigentlich nicht viel mehr. Du weißt, ich versuche es mal sozusagen ohne zu spoilern, weil das Ende darf man wirklich nicht spoilern. Also wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, wäre ich sauer gewesen. ich versuche es mal ohne zu spoilern zu erklären. Am Ende weiß man ja dann ein bisschen mehr als die Protagonisten selbst.
Mhm. Das ist im Buch übrigens auch so.
Ja, und da muss ich sagen, hätte ich mir gewünscht, würde ich gar nicht wissen wollen. Ich glaube, es wäre viel cooler gewesen, wenn das erst viel später kommen würde. Also wenn ich in den ersten 3 Teilen wirklich mit ihnen mitlebe und das denke oder so in dem Glauben gelassen werde, wie sie auch sind. Also ich glaube, das wäre auch eine coole Idee gewesen, also wirklich einfach diese letzte Sequenz rauszulassen.
Da stimme ich nicht überein.
Ich überlege jetzt gerade.
Weil ich glaube, wenn du genauso nicht weißt, wie die Jungs, was jetzt eigentlich Phase ist, dann denkst du dir, was ist das denn für ein Schrott?
Ich glaube, dann hättest du überhaupt kein Interesse, einen zweiten Teil zu
Richtig.
Sehen, weil du irgendwie so, das hat ja jetzt, dadurch, dass wir am Ende so ein Stück weit Hoheitswissen haben, was die nicht haben, bist du ja noch viel angefixter auf dieser klassische Cliffhanger, dass du wissen willst,
ja, gut,
wie schnell kommen sie dahinter, finden sie es überhaupt raus und was passiert?
Ja,
und das
gut,
ist, glaube ich,
stimmt.
Wenn du, die klar sind die Sympathien auf deren Seite, aber das hätte mich, glaube ich, auch total unbefriedigt, hätte ich mich verarscht gefühlt ein bisschen, glaube ich, wenn ich das nicht gewusst hätte.
Ja gut, ja okay, kann sein, ja, stimmt. Wie heißt jetzt nochmal der Hauptdarsteller, also der Darsteller?
Der Hauptdarsteller heißt Dylan O'Brien. Der spielt unter anderem auch in dieser MTV-Serie Teen Wolf mit.
Woher kennt man den noch irgendwo her?
Der
also
hat in Praktikum mitgespielt. Das war dieser The Internship mit Owen Wilson und Vince Vaughn.
Fand ich nicht so toll, aber...
Und er hat in einer Folge New Girl mitgespielt. Also halbes Love Interest von...
Ja. Na, ich habe erst gedacht, das wäre hier... Logan heißt Logan Sherman oder
Logan Lerman.
Lerman, ja,
aus,
genau. Die sehen sich ein bisschen ähnlich, finde ich.
Ja, Logan Lermans Gesicht ist ein bisschen weicher.
Ja,
Logan Lerman
hat so ein bisschen sehen die sich ähnlich.
Ja, das stimmt. Bei Noah hat er zum Beispiel mitgespielt und bei einem meiner Lieblingsfilme vielleicht lieber morgen. Perks
genau,
of Being a Wallflower.
Auch einer meiner Lieblingsfilme aufgrund der Story. Deshalb kam ich gerade darauf.
Das ist ja wohl auch der Percy Jackson, Freunde.
Ja,
stimmt.
Den muss
genau.
man nicht sehen.
Habe ich verdrängt, aber die sehen sich ähnlich, aber Dylan O'Brien wird, glaube ich, auch nochmal noch toller, als er jetzt schon ist.
Ja, naja, ist ja kaum bekannt, muss man mal da sagen, oder?
Ja, ich glaube, so Teen Wolf darf man nicht unterschätzen. Das hat, glaube ich, eine riesengroße Fangemeinde.
Das hat eine Riesenfangemeinde.
Der macht ja auch
nicht.
Ich kannte es auch nicht. Ich habe es immer noch nicht gesehen, aber ich habe Dylan O'Brien getroffen zum Interview und es ist auch ein total sympathischer Typ. Der ist Anfang 20 und der macht halt auch selber YouTube-Videos, hat einen eigenen YouTube-Kanal und führt auch Regie für Kurzfilme und so. Also der hat auch von diesem ganzen...
Nein, das war ernst gemeint.
Ach so,
das klang jetzt wahrscheinlich. Das
Mensch, klasse!
Leicht ironisch. Nein, das war ernst gemeint.
Nee, also such ihn mal bei YouTube. Ich habe hab seinen Namen vergessen bei YouTube, aber der macht schon irgendwie ganz coole Sachen. Und
den Namen findet man bestimmt bei Wikipedia oder so.
Ja, ich suche gerade bei IMDb und bin zu blöd. Also ich finde es gerade nicht, aber ich weiß, dass er einen eigenen YouTube-Kanal hat und dass er da irgendwie ganz, ganz coole Sachen macht. Und dass er halt wirklich mit diesem ganzen Hollywood-Star-Rummel sein, gar nichts zu tun haben will, dass er halt wirklich irgendwie...
das sagen aber viele.
Ja, aber das ist... ihm habe ich es irgendwie abgekauft, weil er...
Na du, ich kaufe es vielen ab und am Ende können sie sich alle irgendwie nicht gegen wehren. Aber ja, ich meine, ich hoffe es ja. Also letztendlich muss man sich selber auch erstmal bewusst machen, gerade ich gucke viele Filme, das hat man vielleicht schon mitbekommen.
Unwesentlich.
Nein, ich gucke viele Filme und gerade ich, eigentlich sind diese Schauspieler auch nur Menschen, ne? Das ist ein Beruf und ich meine, gut, sie werden gehypt, aber eigentlich machen die auch nur einen Beruf wie jeder andere Mensch, haben vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber sind auch nur Menschen. Warum man so einen Rummel drum machen muss, ja, ne?
Ja, okay. Mir tun sie manchmal echt richtig leid und bei Dylan O'Brien ist es jetzt tatsächlich so, das hat er mir halt auch erzählt, der kann mittlerweile also kaum noch irgendwie privat einfach mal in einen Sandwichladen gehen und sich da ein Sandwich holen, weil er halt von einer Horde Teenager begleitet wird und das nervt, glaube ich, schon auf Dauer, wenn du einfach mal ums Eck willst, dir einen Döner holen und auf einmal steht da eine halbe Schulklasse und bettelt um ein Autogramm. Und das ist ja, die meisten haben ja wirklich einfach nur den Drang zu spielen und auf einmal haben sie dann diesen ganzen Rattenschwanz Ruhm hinten dran noch, den sie mitnehmen müssen.
Mir kommen voll die Tränen.
Sie ja meist gar nicht, das stimmt schon.
Ach, bitte.
Und dann musst du dann überlegen, was du daraus machst. Ob du dann... in Richtung Johnny Depp gehst und dich dann nur noch selbst darstellen willst.
Oder du wirst drogenabhängig und stirbst mit 27. Haben auch schon einige
beides gemacht.
Da sind die Möglichkeiten grenzenlos.
Na, aber wenn du mit 27 stirbst, bist du in bester Gesellschaft.
Eben.
Also
ist Lindsay Lohan eigentlich schon 28?
Ach, was weiß ich denn?
Schafft sie es noch?
Ich weiß es nicht. Willi, wollen wir einfach mal ein bisschen Musik aus dem Maze Runner hören?
Ja.
Ich fand die Musik ja auch nicht schlecht. Schön.
Fand's ja auch nicht schlecht.
Atmosphärisch und so. Und Willi und allen anderen, die Maze Runner gesehen haben und die Bücher nicht gelesen haben, es wird noch viel schlimmer. So.
Ich habe die Zusammenfassung gelesen, aber.
Das reicht nicht, Willi.
Okay, gut. Ich muss die Bücher lesen.
Jetzt
okay.
Habe ich Angst.
Willi, danke dir sehr für deinen Anruf.
Ja, danke euch auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. So, dann hören wir jetzt Musik aus Maze Runner und zwar von John
Paisano.
Paisano.
Würde ich jetzt einfach mal sagen.
Das ist direkt aus dem Score, aus dem Soundtrack. Nicht wahr?
Ja.
Danke.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und mir, Selin Güngör. Ich wünsche euch auch einen wunderschönen guten Abend. Wir reden über die Filme der letzten Wochen, wie ihr sie fandet, ob ihr sie geliebt habt, ob ihr sie gehasst habt, ob sie euch egal waren,
ob ihr sie
euch
überhaupt
zu lang waren.
Gesehen habt.
Naja, ja, das ist, sollte natürlich Voraussetzung
Stimmt.
sein. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Und jetzt haben wir den Antonio aus Charlottenburg dran. Hallo. Antonio.
Ja, hallo.
Aha, Gott.
Hallo.
Ich hatte gerade Angst, dass du eingeschlafen bist.
Ach so, nee.
Du klingst ein bisschen hallig.
Ja, ich bin auch in einem sehr halligen Zimmer. Also, was heißt hallig?
In dem Salon.
Im Westflügel.
Nee.
Im Charlottenburger Schloss. Nein. Antonio, nee. Welchen Film hast du gesehen? Und worüber möchtest du mit uns reden?
Who am I?
Kein System ist sicher.
Ja, genau. Und zwar finde ich den Film, der zeigt uns halt, dass wie unsicher wir eigentlich im Netz sind. Das hat ja auch schon die NSA gemacht, aber der Film ist ja auch nur ein Film, aber ich finde, der zeigt es nochmal ganz gut.
Der Film ist schon vor ein paar Wochen rausgekommen. Kannst du uns nochmal ganz kurz erklären, worum es geht, für alle, die es nicht gesehen haben?
Ja, und zwar spielt Max da und der ist eigentlich ein einfacher Pizzabote. Und der findet dann halt, der lernt einen Freund kennen und der ist halt eigentlich nichts. Und der hackt dann, fängt an mit dem zu hacken und die wären halt die gefährlichsten Hacker auf der Welt. Ja.
Und dann? Dann sind sie die gefährlichsten Hacker auf der Welt. Wie geht's weiter?
Ja, die hacken die BND.
Ah. Antonio, irgendwie ist deine Verbindung auch nicht die geilste in deinem Charlottenburger Schloss.
Rufst du über Skype an oder so? Was klingt irgendwie so abgehackt?
Skype? Nee.
Nee.
Nee. Ich dachte schon, irgendjemand hackt uns, aber weil das Wort NSA fiel.
Wahrscheinlich. Ach so. Antonio, und wie fandst du den Film?
Ich fand ihn eigentlich okay, aber ja. So gut fand ich ihn jetzt auch nicht. Ich fand ihn gut, aber auch wieder nicht so gut.
Was hat denn gefehlt?
Eine stabile Verbindung.
Okay, Antonio?
Ja?
Die Verbindung, die Telefonverbindung ist echt nicht die beste. Das wird so nix. Magst du einfach beim nächsten Mal nochmal probieren, wenn irgendwie ein Festnetz in der Nähe ist?
Ja, aber das Ja, okay, mach ich.
Dankeschön, Antonio.
Tut uns leid, aber wir verstehen dich kaum.
Okay, dann mach ich es nächstes Mal besser.
Das wäre cool.
Bis dann.
Okay.
Tschüss. Ciao. Ja, Antonio hat Who Am I gesehen und war nicht ganz überzeugt. Leider war die Verbindung jetzt nicht so geil. Wir hätten gerne von Antonio erfahren, was daran jetzt nicht so gut war.
Immerhin spielt Elias Mbarek mit.
Und immerhin?
Immerhin. Das ist ja jetzt sage ich schon zu Elias Mbarek, das. Der ist ja immer ein Erfolg an der deutschen Kinokasse. Spätestens seit Fuck You Goethe.
0331 70 97 110. Ist das gerechtfertigt, dass Ilias Mbarek so viel Erfolg hat und seine Filme Knüller sind? Sagt Bescheid, sagt eure Meinung. Hallo Dominik.
Guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Wie stehst du zu Ilias Mbarek?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich schon mal einen Film mit ihm gesehen habe, da ich ja dem deutschen Film sowieso sehr abneigend gegenüberstehe. Aber ja, er hat mich jetzt noch nicht dazu bewegt, einen seiner Filme zu schauen. Also, wenn ich so Plakate wie das von Männerhort sehe, wird sich das wohl auch in absehbarer Zeit nicht ändern.
Er hat immerhin auch in internationalen Großproduktionen mitgespielt, wie der Medikus und Chroniken der Unterwelt. Da ist er allerdings rausgeschnitten worden.
Chroniken der Unterwelt.
Ja, Chroniken der Unterwelt. Da erinnere ich mich jetzt auch nicht so richtig dran.
Da bin ich kurz zusammengezuckt, als er in einer ganz kurzen Szene auf einmal auftauchte, auf so einem Hochhausdach. Da war er, glaube ich, passend zu Halloween ein Zombie oder ein Vampir.
Er war ein Vampir.
Entschuldigung, ein Vampir.
Der König sogar von dieser Nummer da, von diesem Vampirnest. Das kommt ja in dem Film gar nicht raus.
Ja, ich glaube, er war hinterher auch so ein bisschen überrascht davon, dass er rausgeschnitten wurde.
Der hat mir die Bücher versaut.
Darüber wollen wir gar nicht reden.
Nein.
Dominik, was hast du gesehen?
Ich habe unter anderem die Turtles gesehen und kann dem Vorgänger Willi nur zustimmen. Turtles ist das Grauen auf Rädern. Das, Jonathan Liebesman, der... Bei dem soll bitte unter allen Umständen verhindert werden, dass der jemals wieder Filme dreht. Also er hat jetzt diverse Chancen gehabt und er hat alles vor die Wand gefahren. Also beispielsweise sein Texas Chainsaw Massacre Prequel ist fürchterlich grauenhaft und der Turtles-Film setzt diese Tradition fort. Es tut mir alleine weh, dort Will Arnett zu sehen. Allein sein Wetten, dass Rant, der gerade durch Facebook tausendmal geht, ist tausendmal unterhaltsamer als alles, was in diesem Film stattfindet. Auf gar keinen Fall gucken. Ganz, ganz große Katastrophe. Was man als Alternative empfehlen kann, ist der 2007er Animationsfilm Teenage Mutant Ninja Turtles. Der kriegt die Charaktere weit besser hin. Sie sehen nicht so creepy aus. Shredder ist kein Dosenöffner-Transformer. Auf allen Ebenen besser. Auch kein Knüller, aber weit besser als diese Katastrophe.
Okay.
Aber hat dich das wirklich überrascht?
Nein, es war nicht überraschend. Ich meine, Michael Bay School of Directing, die da stattfindet, aber ja, ich habe es mir aus so einer morbiden Faszination habe ich es mir angeguckt. Man weiß, dass es tot ist, aber man muss eine Autopsie durchführen. Also
das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Ich werde ja wenigstens noch dafür bezahlt, dass ich mir so einen Scheiß angucke, aber ich verstehe halt nicht, warum da wirklich, wie viel hat er jetzt gemacht? Also über eine halbe Million? Warum? Mit welcher Motivation man da reingeht? Außer vielleicht Megan Fox und ihre Brüste, aber...
Ja, ich glaube, dass das bei vielen auch mit reinspielt. Anscheinend kommt der grässliche Humor dieses Films ja auch tatsächlich bei Leuten an. Dabei muss man halt wirklich sagen, Jonathan Liebesman hat ums Verrecken kein Comedy-Timing. Es gibt einen wirklich gravierendes Beispiel, am Ende des Films, Splinter liegt am Boden, vermeintlich tot, regt sich dann doch, sagt zu einem der Turtles, dass er nahe kommen soll und flüstert ihm was ins Ohr. Und dann sagt der Turtle, er hat gesagt, ich soll von seiner Brust runtergehen. Das ist ein Gag, den macht man so, er kommt an sein Gesicht und man hört ihn flüstern, aber nein, er wird dreimal so lang gezogen, bis dieser Gag kommt. Jonathan Liebesman versteht, glaube ich, nicht einmal, was ein Witz ist. Und deswegen finden so Schrecklichkeiten wie diese Fahrstuhlszene drin, wo ich wirklich vor Scham in mich reingekrochen bin.
Aber die war doch noch verhältnismäßig lustig, Dominik.
Nein, an diesem Film war nichts lustig. An diesem Film war wirklich, dieser Film ist die Antithese zu Humor. Keiner der Gags kommt auch irgendwie aus den Charakteren raus, sondern es ist alles so dieser typische, ja, Michael Bay School Humor, dieses so, es wirkt einfach falsch, es wirkt, als hätte ein Außerirdischer diese Witze geschrieben, so ein theoretisches Verständnis, wie Humor funktioniert, aber kein wirklich organisches Verständnis, was Humor ist. Ganz, ganz schrecklich.
Ich glaube, Dominik ist sauer.
Ich glaube auch, zu Recht. Zu Recht, aber ich hatte das Problem ja auch noch so ein bisschen bei den Turtles. Ich wollte den Film, also ich bin da wirklich hingegangen und dachte, ich blende Megan Fox jetzt einfach mal aus und ich möchte diesen Film mögen. Und selbst mit sehr, sehr viel gutem Willen ist der Funke einfach nicht übergesprungen und das nicht irgendwie erst in der Mitte, sondern wirklich von der ersten bis zur letzten Minute.
Das ganz große Problem ist halt auch diese schreckliche Story. So, es ist ja so ein bisschen momentan so ein Trend in Hollywood, dass man da Stories schreibt, dass das alles miteinander schon irgendwie immer in Verbindung stand. So die beiden fürchterlichen letzten Spider-Man-Filme reiten das ja auch, wo sie sich im letzten Spider-Man-Film dazu verstiegen haben, dass Peter schon immer dazu bestimmt war, Spider-Man zu werden. Hier ist jetzt so, dass April O'Neil schon immer dazu bestimmt war, dass sie mit den Turtles am Start ist, weil sie als Kind gerettet hat. Das ist so eine schreckliche Herangehensweise an Storywriting. So, was ist das für ein Hintergedanke? Ja, das ist viel spannender, wenn die sich schon als Kinder kannten. Nein, ist es nicht. Das ist schreckliches Storywriting.
Aber ist das in den Serien schon so, beziehungsweise in den Comics?
Nein.
Also weil
ich
fand das ja bei Spider-Man total geklaut. Ich dachte, das ist jetzt Spider-Man in weiblich. Also die sitzt dann da und guckt alte Forschungsvideos ihres verstorbenen Vaters und stellt fest, dass der Vater das gemacht hat. Wo ich auch immer so denke, wie klein ist New York? Das ist immer ausgerechnet das Kind des verstorbenen guten Wissenschaftlers, der versehentlich an einem bösen Projekt beteiligt war, dazu in der Lage ist, am Ende die Welt zu retten.
Ich habe tatsächlich die Tage nochmal den allerersten Turtles-Comic gelesen, was so sehr rough gezeichnet, schwarz-weiß, und das ist die straighteste Story, die man sich vorstellen kann. So, dieser Comic läuft so, das ist Splinter, das sind die Turtles, deswegen will Splinter Shredder töten, die Turtles ziehen los und töten Shredder. Das war's.
Ein schöner Kurzfilm.
Ja, mehr Tiefgang als dieser ganze Film in seinen rund 100 Minuten auf die Kette kriegt. Schönes Detail am Rande, Megan Fox sagt in diesem Film, dass sie 4 Jahre lang auf der Journalistenschule war. Die Journalistenschule in den USA dauert 1 bis maximal 2 Jahre. Da kann man sich dann überlegen, ob das schlampig recherchiert oder ein Diss auf den Charakter war.
Sie hat so lange gebraucht. Sie musste erst schreiben
genau.
Und lesen lernen.
Ja, so, also das würde auch erklären, warum sie den ganzen Film über so dusselig guckt, dass sie die Schule da 2-mal durchlaufen musste. Auf jeden Fall, irgendwie ist es im Film tatsächlich plausibel, dass sie 4 Jahre lang da war.
Dominik, ich muss und Anna, ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Wir haben nämlich einen Falschfahrer. Vorsicht bitte auf der A111 Charlottenburg, Dreieck Oranienburg. Zwischen Dreieck Charlottenburg und der Raststätte Stolperheide kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Fahrt bitte besonders vorsichtig und überholt nicht. Vorsicht, A111 zwischen Dreieck Charlottenburg und Raststätte Stolperheide. Da kommt euch ein Falschfahrer entgegen. Wir sagen Bescheid, sobald er den richtigen Weg wieder gefunden hat. So, sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber sowas ist halt wichtig.
Aber
kann
es ist
im Zweifel
ein
Leben retten.
Ist es vielleicht auch eine wunderbare Möglichkeit, von den Turtles wegzukommen, hin zu anderen Filmen, die du gesehen hast?
Genau, Pride habe ich gesehen. Der hat mir im Gegensatz zu den Turtles erstaunlich gut gefallen.
Ist gestern erst angelaufen, das heißt, du warst in der Sneak oder gestern im Kino?
Ich habe ihn in der Preview gesehen, vor einer Woche.
Sehr gut.
Zum Glück auf Englisch. Ich möchte mir diesen Film wirklich nicht auf Deutsch vorstellen. Und also Pride lohnt sich tatsächlich wirklich. Die Story basierend auf wahren Begebenheiten war mir so auch noch nicht bekannt. Spielt im London der 70er Jahre. Es geht um den Minenarbeiterstreik, der damals unter der Thatcher-Regierung stattgefunden hat. Die Minenarbeiter haben über ein Jahr lang gestreikt. Und es gab dann die sich in London gründende Vereinigung Lesbians and Gays Support the Miners. Da also war Mittelpunkt war so eine schwul-lesbische Bücherladen. Die haben angefangen, Geld für die Minenarbeiter zu sammeln, versuchen das dann tatsächlich irgendwie an die Gewerkschaften weiterzuleiten, die aber alle irgendwie Probleme damit haben und verbünden sich deswegen dann mit einem kleinen Minenarbeiterdorf in Wales, das Geld annimmt und die statten diesem Dorf dann auch so erste Besuche ab und ja, die noch weit vorurteilsbehafteten 70er Jahre schlagen sich da so nieder und dann wird es zu so einer Art, ja, ein bisschen Culture-Clash-Komödie, die auf der einen Seite sehr leichtfüßig ist, aber gleichzeitig finde ich, recht gut so mit den Problemen, wie diese beiden Welten aufeinandertreffen, umgeht. Lohnt sich sehr. Unter anderem zu sehen Andrew Scott, der den man als Moriarty aus Sherlock kennt. Alleine wegen ihm lohnt es sich.
Und Bill Nighy natürlich auch.
Genau.
Für den lohnt sich ja jeder Film, aber mit ihm, egal, ihr wisst, was ich meine, Bill Nighy.
Ebenso Paddy Considine, den man unter anderem auch aus World's End kennt. Da habe ich mir gedacht, so, da muss ich auch nochmal mehr Filme mit ihm raussuchen, weil der hat mir auch da erstaunlich gut gefallen.
Da spielt aber auch noch irgend so ein Junger mit, der, der auch... Genau, Ben Schnetzer, der war in der Bücherdiebin dabei.
Ben Schnetzer.
Die spielt...
Ein toller Name.
Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte eigentlich sagen, dass Pride mir auch unglaublich gut gefallen hat. Und was ich halt wirklich das Tolle daran fand, die in den ersten Momenten musste ich irgendwie so ein bisschen an Billy Elliot denken, weil der ja auch in so der gleichen Zeit spielt, ja auch mit diesem Minenarbeiterstreik. Und aber natürlich irgendwie diese humoristische Seite auch zeigt. Also einfach das, ich finde das großartig, wenn die das erste Mal in dieses Dorf fahren. Natürlich total überzogen im VW-Bus, im bunt bemalten VW-Bus und Schlaghosen und alles. Und da wirklich Welten aufeinandertreffen. Also so Paradiesvögel auf total Hinterwäldler, eigentlich auch Homophobe, weil sie einfach, naja, homophob nicht, aber sie können einfach nicht damit umgehen. Also das sind einfach zwei Welten, die da aufeinander prallen. Und wie sie die sich dann nach und nach annähern und wie dann auf einmal die Frauen nach London fahren, weil die da ein Benefizkonzert veranstalten, was auch noch Pits and Perverts heißt. Also mehr provozieren kann man eigentlich nicht in den 80er Jahren. Und die sich einfach nur zusammenschließen, weil halt beide unter der Regierung von Margaret Thatcher gelitten haben oder leiden. Also beide Seiten. Also einmal die Streikenden und einmal diese LGMT oder LG, wie heißt es im Original? Die Schwulen und Lesben, wie die sich wirklich, wie die sich verbünden über ihr Außenseitertum. Und es ist so eine, ja, eigentlich ist es eine so britische Sozialromantik, die dieser Film ausstrahlt. Und dadurch, dass es auch noch auf einer wahren Begebenheit basiert, hat das unglaublich Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Der macht eigentlich eine 180-Grad-Wendung zu dem, was Coming in der letzten Woche wollte, dieser schwule Friseurfilm mit Kostja Ullmann. Aber das ist wirklich, also da möchte ich gar nicht drüber reden. Aber Pride auf jeden Fall ins Kino gehen, ist gestern angelaufen und ganz großes Kino.
Also, genau, und wenn möglich unbedingt versuchen, dass man eine englische Fassung zu sehen kriegt.
Wobei... Ja,
what?
Ich über die Untertitel froh war, weil die natürlich schon sehr krassen Akzent sprechen. Also gerade dann die Waliser in ihrem Dorf.
Ja gut, ja, das stimmt, aber das sollte sicher machbar sein. Das meiste wird ja tatsächlich untertitelt angeboten anstatt reiner OVs tatsächlich.
Aber ich denke mal, man wird den Film auch auf Deutsch verstehen.
Selbstverständlich. Aber du hast noch einen Film gesehen, wo es mich ein bisschen wundert, dass den sonst keiner gesehen hat.
Gone Girl, genau.
Genau, wir müssen unbedingt über Gone Girl reden, finde ich.
Ich bin mit sehr gemischten Erwartungen rangegangen. Und ich muss, es ist der, jetzt nach drei Filmen von David Fincher, die von denen ich in unterschiedlichen Graden enttäuscht war, hat Gone Girl mir doch ziemlich gut gefallen.
Kanntest du das Buch?
Nein. War ich auch relativ froh drüber, in Hinblick auf den Twist, den der Film hat.
Das ist nämlich jetzt das ist die große Frage, über die wir noch sprechen müssen. Wie viel darf man über Gone Girl verraten? Celine, du hast ihn auch gesehen, ne?
Ich habe ihn auch gesehen, ja.
Und du fandst ihn, wir haben noch nicht drüber gesprochen.
Nein, du hast gesagt, ich soll mir das für den Blue Moon aufheben.
Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass du ihn nicht mochtest.
Ich fand ihn gut so im Großen und Ganzen, aber ich verstehe nicht, warum der 140 Minuten lang war.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Da hat wirklich jemand gefehlt, der David Fincher mal beiseite genommen hat und sagt so, das kann man auch
eine halbe Stunde kürzer machen.
100 Minuten machen.
Ja. Fandet ihr?
Ja.
Ich habe von der ersten bis zur letzten Minute da gesessen und Ich habe als Bekannte allerdings auch das Buch und habe die ganze Zeit wirklich so Strichlisten geführt, wie er die Sachen umgesetzt hat. Und wenn noch mehr gefehlt hätte, das wäre zu viel gewesen. Weil es fehlt schon ein bisschen was. Es ist ein bisschen verändert. Es ist sehr nah am Buch, aber es ist einfach viel weggelassen.
Aber wie lang ist denn das Buch? 1500 Seiten oder was? Ich meine, bei Maze Runner hat es auch funktioniert.
Ja, nee, wie lang ist das Buch? Ich habe es auf dem Kindle gelesen, ich weiß es nicht. Es tut mir leid.
100% groß ist
es
das
ist
Buch.
Genau, es ist 100%
groß. Ja, toll.
was verraten wir jetzt? Worum geht's?
Es geht um ein Ehepaar und die Frau verschwindet am 5. Hochzeitstag. Die beiden werden gespielt von Ben Affleck und Rosamund Pike. Und im ersten Teil des Films geht es eben darum, wie die große Polizeisuchaktion losgeht und der Ben Affleck-Charakter wird mehr und mehr verdächtig, dass er seine Frau umgebracht hat. Und in dem Teil des Films geht es vor allem so um den Medienzirkus, der darum stattfindet und so dass das Schachspiel im Hintergrund, wie wer die Medien dominiert. Es geht einen guten Teil darum, wie er mittels eines Staranwalts, der auf solche Fälle spezialisiert ist, versucht, so positives Momentum in den Medien zu kriegen. Es wird beispielsweise ein Talkshow-Auftritt für ihn organisiert, wo 5 Minuten vor diesem Auftritt auf einmal, also er hat eine Affäre gehabt und will das eigentlich in diesem Talkshow-Gespräch gestehen. 5 Minuten vorher tritt diese Affäre an die Medien und publiziert das vorher schon selber, was schon wieder komplett die Öffentlichkeit gegen ihn aufbringt. Ja, und in der zweiten Hälfte des Films, da...
Ich habe ein bisschen Angst, Dominik.
Wendung, keine Angst. Ich erzähle es nicht, aber da kriegt man eine andere Seite dieser Geschichte und alles dreht sich auf einmal total um. Und viel mehr verrät man am besten nicht darüber, außer dass in dieser Hälfte des Films auch noch Neil Patrick Harris auftaucht, der das Schlimmste an diesem Film ist, weil er in diesem Film verweigert er wirklich das Schauspiel, habe ich das Gefühl.
So ging mir das eigentlich eher bei Ben Affleck.
Nein, Ben Affleck ist doch großartig.
Der hat doch nur 3 Gesichtsausdrücke.
Ja, aber das ist ja gerade dieses Perfide an dieser Rolle. Also dieses, ich glaube, es kriegt kein Schauspieler, kriegt ein besseres, grenzdebiles Grinsen hin, als Ben Affleck auf der Pressekonferenz, in der es darum geht, dass seine Frau verschwunden ist und er neben einem großen Vermisstenplakat steht und eigentlich auffordern soll, irgendwie die Welt davon überzeugen soll, dass er sie eben nicht umgebracht hat. Und was macht der Depp? Der stellt sich dahin und grinst. Und das kann keiner besser als
Ben
Affleck.
Weil die Leute ihm sagen, er soll grinsen.
Nein, weil er einfach gerade nicht wirklich nachdenkt darüber.
Ja, und unbeholfen ist mit den Medien.
Unbeholfen ist und dann natürlich dieses Bild um die Welt geht, wie da ein Mann steht, dessen Frau verschwunden ist und der hat nichts Besseres zu tun, als irgendwie dumm aus der Wäsche zu gucken und zu grinsen. Und ich finde, Ben Affleck ist wirklich einer der unterschätztesten Schauspieler überhaupt und ist auch ein noch besserer Regisseur. Und ich weiß, dass viele mich jetzt dafür hassen werden, aber Ben Affleck in dieser Rolle, also ich hätte mir wirklich keinen anderen darin vorstellen können. Weil er halt irgendwie gerade dieses etwas Tumbe aus dem mittleren Westen und dann auch noch mit seinem Bostoner Akzent, den er ja irgendwie versucht so ein bisschen zu verstellen, als gescheiterter, schon wieder ein Journalist, gescheiterter Journalist mit seiner Frau aus New York aufs Land zieht, um sich um seine im Sterben liegende Mutter zu kümmern und dann einfach den Absprung nicht mehr schafft, da wieder wegzukommen, mit seiner Zwillingsschwester eine Bar aufmacht und halt irgendwie sein bester Kunde ist, so mehr oder weniger und dann halt wirklich auch mit dieser Ignoranz, der er dieser Ehe gegenübertritt. Also die haben so eine Schnitzeljagd oder beziehungsweise sie organisiert am Hochzeitstag immer eine Schnitzeljagd. Und er muss verschiedene Rätsel lösen, um dann am Ende irgendwie seinen Hochzeitstagsgeschenk zu kriegen. Und wie er wirklich einfach das sich dem komplett verweigert, aber nicht das zum ersten Mal, sondern halt wirklich einfach dieser Zerfall der Ehe, der da auch gezeichnet wird. Weil eigentlich ist es ja auch ein moderner Horrorfilm über die Ehe an sich, was da passiert.
Besonders das Ende, das wird dann ja wirklich extrem creepy auf eine gewisse subtile Art und Weise.
Subtil würde ich gar nicht mal sagen. Ich hatte Albträume davon tatsächlich. Wirklich. Ich hab einen Albtraum gehabt in der Nacht.
Mir ging es tatsächlich so beim Buchlesen, ich habe das Buch im Urlaub gelesen, ich war unterwegs in Südamerika und hätte mir eigentlich Dinge angucken müssen. Also so links und rechts der Straße.
Ach so.
Und ich habe dieses Buch gelesen und habe mich geweigert, aus dem Auto auszusteigen, weil ich weiterlesen musste. Und als dann wirklich genau in der Mitte des Buchs dieser Twist passiert, da habe ich, glaube ich, auch erstmal mein Buch bzw. mein Kindle fallen lassen, weil das war sowas,
damit euch der Twist überhaupt wirklich überrascht hat.
Im Buch hat er mich komplett aus den Socken gehauen.
Dominik, du hast das Buch nicht gelesen. Hat dich der Twist im Film wirklich überrascht?
Ein Stück weit schon. Also man wusste natürlich, dass da irgendwas im Argen ist, aber die Radikalität, wie sich dieser Twist dann rausgestellt hat und was man dann über sie erfährt, das hat mich schon überrascht. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Film da wirklich so ans Limit geht.
Okay.
Und Rosamund Pike ist für mich auch so ein bisschen eine Entdeckung in diesem Jahr. Die hat ja schon in Hectors Reise oder und die Suche nach dem Glück mitgespielt.
Ja, mir war sie, genau wie Paddy Considine bisher, nur aus The World's End bewusst bekannt.
Sie ist ein Bond-Girl.
Ach stimmt, ja. Ernsthaft? Genau.
Ja, ich weiß jetzt gerade, in Stirb an einem anderen Tag.
Ja, da hätte ich sie jetzt aber nicht mehr aktiv zugeordnet. Also so wirklich im Gedächtnis hatte ich sie tatsächlich
nur. Das ist leider so, einmal Bond-Girl, immer Bond-Girl. Aber,
Ja.
Ja.
Aber Halle Berry macht doch jetzt auch Serien.
Ja, aber sie finde den Nein, egal.
Hey, Serien sind super.
Nein, so war das jetzt gar nicht gemeint. Aber also es ist tatsächlich, also ich merke das auch in Interviews irgendwie, wenn man mit Schauspielerinnen spricht oder ja doch eigentlich eher Schauspielern, weil es gibt sehr weniger Bond-Boys. Irgendwann im Laufe eines Gesprächs kommt man immer wieder auf einen Bond-Film zu sprechen. Und aber Rosamund Pike hatte ich vorher auch nie so richtig auf dem Schirm und ich finde, sie macht ihre Sache in Gone Girl großartig.
Ja, ja, also sie finde ich auch besser als Ben Affleck.
Gerade das ist auch glaube ich, notwendig, damit diese Rolle so richtig funktioniert. Wenn das jemand gespielt hätte, den man jetzt schon länger auf dem Schirm hat, hätte das, glaube ich, nicht so, wäre das nicht so ganz rund geworden, was sie dann mit diesem Charakter machen.
Meinst du?
Ja, ich weiß genau, was du meinst, dass man sich an einigen Schauspielern mittlerweile so satt gesehen hat, dass man denkt, ach Mensch, der war ist auch dabei. Ich habe gestern Interstellar gesehen. Und ohne jetzt irgendwie groß über diesen Film reden zu müssen, zu wollen, da hatte ich das bei zwei, drei Momenten, dachte ich so, ach nee, jetzt der nicht auch noch.
Ja, das kann ich mir bei dem Standard Nolan Ensemble kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja.
Und das
ich hatte ein bisschen Angst vor Interstellar nach Dark Knight Rises. Gleichzeitig freue ich mich sehr groß, sehr riesig darauf. Also ich gehe mit gemischten Gefühlen ins Kino.
Ja. Ich bin wirklich gespannt. Also ich bin auch noch nicht fertig mit diesem Film. Mhm. Aber das ist auch was für die nächste Sendung.
Ja, klar.
Dominik und Anna, ich muss zwei Dinge tun. Zum einen, der Falschfahrer auf der A111 zwischen Dreieck Charlottenburg und der Raststätte Stolperheide ist weg. Ihr habt wieder freie Fahrt. Fahrt trotzdem vorsichtig. Und zum anderen, Dominik und Anna, wir müssen Nachrichten machen.
Alles klar.
Vielen Dank für deinen Anruf und bis zum nächsten Mal hoffentlich, Dominik.
Jo, gerne. Ciao.
Tschüss. Bis dann. Ciao. Ja, wir reden gleich weiter und zwar mit Stefan aus Steglitz und dann geht's wieder um unser Lieblingsthema, die Turtles.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Wir haben noch gut 20 Minuten Film Blue Moon vor uns mit der Filmfritzin Anna Wollner.
Das bin ich, einen wunderschönen guten Abend.
Und mein Name ist Selin Güngör, ebenfalls einen schönen guten Abend. Das klingt immer so hochtrabend, ich finde das
mach
lustig.
Mach dich nicht über mich lustig.
Ich sage einfach Tach. 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesen Film Blue Moon, jeden letzten Freitag im Monat.
Vielleicht möchte Matthias nochmal anrufen, der war eben schon mal kurz in der Leitung, weil wir immer noch darauf warten. Wir haben es da leider nicht geschafft, aber jetzt vielleicht uns erklären zu lassen, was Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles vielleicht dann doch auch für gute Seiten hat. Vielleicht haben wir es einfach nicht verstanden. Matthias, versuch's doch nochmal. Wir nehmen dich auch sofort dran.
0331 70 97 110 und entschuldigen uns an der Stelle bei Matthias, dass wir ihn vorhin nicht sofort rangenommen haben. Manchmal braucht man einfach einen gewissen längeren Atem hier in diesem Film Blue Moon. Ich würde sagen, wir gehen einfach direkt zu Stefan aus Steglitz. Hallo.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend. Entschuldigung, das habe ich schon wieder gesagt.
Da ist sie wieder. Oh. Die höfliche Anna. Stefan, du hast auch die Turtles gesehen.
Richtig.
Daumen hoch oder Daumen runter?
Ganz klar Daumen hoch. Ja.
So, Stefan.
Habe ich hier mal den Blatt, Papier und den Stift bereitgelegt und schreibe mit.
Warum gut, Stefan?
Ja, also ist natürlich auch so, dass ich Fan bin. Also ich bin schon damit groß geworden halt. Das ist ja so genau meine Generation eigentlich. So wie die Transformers ja eigentlich auch. Aber sonst, also ich muss sagen, für Fans sind schon ein paar Gimmicks mit eingebaut und auch ein paar Witze, die man so von früher kennt und auch ein bisschen Wortwitz und ähnliches. Also ist nicht schlecht, also ich fand ihn ganz gut.
Aber nicht diese Pizzanummer, oder? Also ich meine, das gab's früher auch schon, aber das meinst du jetzt nicht. Gab's da irgendwelche Witze, subtilere Dinge, die man jetzt als Nicht-Turtles-Mega-Fan übersehen hat?
Ja, das ist halt schwierig. Also dieses Kawabanga zum Beispiel, was die ja immer bringen, das haben die zum Beispiel auch da eingebaut.
Ja, okay.
Dann gab es halt also diese Nachbauten, also diese Details, ne? Also ich kenne ja alles eigentlich von denen. Es gibt ja jetzt momentan eine Serie auch, die ja eigentlich auf Nickelodeon läuft. Mhm. Und ja, und da sind halt einige Sachen mit eingebaut worden. Zum Beispiel ist da jetzt eigentlich die ganz normale Story, die man kennt, die man ja schon seit den Comics in den 90ern kennt. Und das ist halt auch so, dass diesmal Karai mit dabei ist. Die sieht man ja nur ab und zu. Und die hat ja so lilane Strähnen und so. Und die ist so der Handlanger von Shredder.
Ach so, die.
Ah ja, die am Anfang.
Die Kleine
die, da. Die Kleine, die genau, da immer die um sich tritt und so. Ja, ja.
genau, die. Und ja, das Ding ist halt, in den Comics, in den aktuellen Comics, ist die ja eigentlich die Tochter von Shredder. Und das wird da in dem Film zum Beispiel gar nicht richtig eingebaut so. Und in den Comics ist sie eigentlich auch so mehr, sie kann sich nicht so ganz entscheiden, ob gut oder böse. Macht auch mal was für die Turtles, aber auch dann gegen die Turtles. Und da in den Filmen ist sie halt komplett nur diabolisch und sie sagt immer kaum was und man weiß gar nicht, wer sie ist und so. Und ja, das ist vielleicht so eine Kleinigkeit, die sie da irgendwie nicht so mit eingebaut haben so.
Aber Anna, du hast gesagt, ein zweiter Teil wird kommen, oder?
Ja, der ist bestellt. Das geht in Hollywood ja mal relativ schnell. Wenn der erste einigermaßen erfolgreich war, fängt man schon an, den zweiten zu planen. Und der wird irgendwann, ich gucke gerade, also ich versuche gerade nochmal rauszufinden, ob eventuell schon wann, vielleicht einfach über Megan Fox. Redet ihr mal weiter, ich recherchiere, wie das
oder ist die,
im Fachjargon also, so heißt.
Ich kann mich gerade kaum erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ist sie gestorben jetzt in dem Film?
Nee, sie nicht.
Nee, sie aber, nicht, genau.
Aber halt, ich weiß jetzt auch nicht, wie die das machen wollen, weil es ist ja immer so, dass sie dann irgendwann Shredder begegnen und wollen den halt den Gar aufmachen, was denen ja auch mehr oder weniger gelingt.
Ja.
Aber ja, also es ist zum Beispiel, sind so Kleinigkeiten wie die Dimension X und Quang, dieses Gehirn halt und so und all die Dinge und
stimmt,
diese anderen Mutanten. Ja, die kommen ja alle da nicht vor in den Filmen. Also ich denke mal, dachte auch so, dass sie vielleicht einen zweiten Teil machen, weil so bestimmte Aspekte dann nicht so ganz alle eingeflossen sind.
Das Gehirn, das stimmt, das habe ich ja völlig vergessen.
Das genau. Habe ich abgegeben.
Ach Anna. Okay, also du sagst, ein paar Sachen haben natürlich gefehlt, aber gut, ich meine, vielen war der Film ja jetzt sowieso schon zu lang. Man muss natürlich auch gewisse Dinge rauslassen und sich natürlich auch für weitere Teile aufheben, die da kommen mögen. Hast du inzwischen rausbekommen, wann er kommen soll, Anna?
Nee, okay. Hier steht nichts. Bei IMDb steht nichts.
Okay.
Und wenn bei IMDb nichts steht, dann
ist es noch nicht raus.
Dann wird es auch nicht geben. Nee, es wird, also ich bilde mir ein, es wird einen zweiten Teil geben, aber das dauert ja, also da sind jetzt wahrscheinlich 15 Leute, die irgendwie ein Drehbuch schreiben, vielleicht auch 16 oder je mehr, desto besser. Und dann muss ja erst noch ein Terminkalender von Megan Fox geguckt werden, wann sie denn kann. Aber ich glaube, er ist so für 2016 angekündigt.
Ich finde jetzt der Terminkalender von Megan Fox jetzt wirklich so groß, weil ich hatte eher das Gefühl, dass sie mit Kusshand das eigentlich so genommen hat, dass sie dann nochmal spielen darf. Weil in letzter Zeit kam ja eigentlich nicht viel so an Projekten für sie.
Ja, sie hat zwei kleine Kinder.
Mhm.
Und ich habe jetzt tatsächlich gerade was gefunden. Es ist angekündigt für 2016. Turtles 2, das Geheimnis des U's.
Mhm.
Des U's, also Doppel-O-Z-E.
O-Z-E.
Was waren das nochmal, Stefan?
Oh, das U's. Ich glaube, das hat eher was mit den alten, mit alter chinesischer Kultur zu tun.
Okay.
Es waren ja auch mal eine Zeit lang, also vorher gab es ja auch Filme. In den 90er Jahren und da war der eine Teil zum Beispiel, da sind die Zeit gereist und waren dann irgendwie Samurai-Kämpfer und so weiter. Vielleicht kann es ja auch irgendwie in der Richtung sein.
Es gibt sogar schon einen Starttermin, zumindest in Amerika, der 3. Juni 2016. Also wahrscheinlich zwischen einem Marvel- und einem DC-Film, weil diese Starttermine sind ja mittlerweile ausgebucht bis ins Jahr 2020.
Okay, also Stefan, halten wir fest, du fandst den Film gut, es gab einige Schwächen, weil viel gefehlt hat, aber ne, was nicht ist, kann ja noch kommen. Du fandst den Humor gut, du fandst die kleinen Anspielungen gut. Was sagst du zu den Effekten, was sagst du zu den Turtles und zu Splinter?
Ja, also
vom Look?
Ich habe den ja jetzt nun auch in 3D gesehen und die Grafik-Engine ist ja auch so wie von Transformers ja nun mal adaptiert, ganz klar. Und aber sonst die Effekte in 3D, also das kann ich schon empfehlen. Also ich hatte ja einige Filme in 3D gesehen und nicht alle reizen das ja richtig aus. Und da gab es schon ein paar Szenen auch, die ganz gut rübergekommen sind, wie jetzt zum Beispiel Shredder hatte solche Messer, die er halt werfen kann. Und die sind dann halt so halb durch den Bildschirm halt geflogen und das war halt schon gut gemacht auf jeden Fall.
Aber hatte ich das wirklich noch, also ich habe ja das Gefühl, das wird dann in diesen Filmen immer nur gemacht, damit es auch gemacht wurde. Also es hat ja nicht wirklich irgendwie einen größeren Sinn und ich habe es dann in anderen 3D-Filmen doch auch einfach schon besser gesehen.
Ja, ganz klar. Also es gibt natürlich, Avatar ist ja nun mal unübertroffen sozusagen, ne, was das 3D angeht. Ist jetzt natürlich nicht der Überhammer, aber auf jeden Fall hat man schon gesehen, dass sie sich da schon etwas Mühe gegeben haben. Auch an der Animation der Turtles an sich, so von der Entwicklung halt jetzt.
Aber die Nasen und so, und hattest du keine Angst vor Splinter?
Naja, gut, Splinter kann man ja jetzt, also auch schwierig, ihn den zu animieren, richtig. Also der ist halt, also ich fand den, klar, er sieht schon ein bisschen eklig aus irgendwo, ne, auch das Gesicht und auch dann immer, wenn man mal ganz genau, wenn immer die Nahaufnahmen sind, so, aber es ist halt immer noch eine Ratte, so, ne, also muss halt, der darf, sieht der jetzt nur nicht, keine Ahnung, wie Van Damme aus oder so.
Aber er könnte wenigstens süß aussehen. Ich meine, Ratten sind an sich ja auch süß. Du, Stefan, der Klaus hat angerufen und der weiß nämlich, was Us ist. Hallo, Klaus.
Hallöchen.
Hallo.
Der Us ist die Schleimmasse, woraus den Turtles, woraus sie mutiert sind.
Ugh.
Das ist diese grüne Glibbermasse.
Dieses Mutagen.
Genau, und das ist dieses Us.
Also das, was die, aber waren die nicht in so einem Aquarium und dann, wie war das nochmal?
Nee, die sind aus diesen Schleim entstanden, also die sind da reingekommen in der Kanalisation und daraus sind sie dann so groß geworden und haben sich mutiert.
Aber das wurde denen doch gespritzt, zumindest in dem jetzigen Film.
Ja.
Naja, in den jetzigen, aber...
Ach so, die Ursprungsgeschichte?
Ursprungsaufgrundgeschichte vorhin, weil er ja geredet hatte, Serie und so.
Ja.
Ah ja, aber dann können die das ja, weil die sind ja jetzt irgendwie da in diesem Aquarium, das waren ja Haustiere eigentlich, dann sind die ja mutiert, dann können die ja jetzt aber auch nicht auf einmal irgendwie im zweiten Teil ganz anders entstanden sein. Das macht doch hier alles keinen Sinn.
Aber wie heißt der Film? Das Geheimnis des Us oder was?
Ja.
Naja, aber dann geht halt die Geschichte, also dann geht's eben darum, was dieses Us vielleicht noch alles kann und vielleicht kommen dann da noch ganz andere Tiere auf einmal raus,
Die Kinderserie hatte ja genug Figuren, was sie da draus noch gemacht haben.
Siehst du, Anna? Da kann noch ganz viel kommen.
Da freue ich mich sehr.
Wenn er inhaltstechnisch besser wird, dann ist alles gut.
Klaus, dann vielen Dank für die Aufklärung, was Us ist.
Ja. Gut, ich danke. Bis
dann. Ciao. Ja, Stefan, hast du eigentlich noch einen anderen Film gesehen oder bist du nur in die Turtles reingerannt, weil du so dachtest, yay, Kindheit?
Ja, also gut, was habe ich noch gesehen? Ich habe Transformers 4 gesehen und Lucy habe ich noch gesehen. Lucy ist ja noch ein bisschen neuer. Den fand ich auch gar nicht schlecht, aber so die Idee ist natürlich schon relativ alt. Ne? Also da gab es ja schon Filme in den 80ern, die das Thema aufgegriffen haben. Und Transzendenz ist auch ähnlich wie der, fand ich auch.
Meinst du diesen von Wally Pfister, Transcendence mit Johnny Depp und Rebecca Hall?
Genau, genau.
Und den fand ich ja auch ganz schlimm.
Ja, also das ist natürlich immer Ansichtssache, aber so Lucy an sich, also doch, also Scarlett Johansson ist natürlich schon eine super Schauspielerin. Ich muss halt auch sagen, was mir da bei dem Film gefehlt hat, ist so ein bisschen diese Einleitung, dass die ist halt einfach auf einmal vor der Tür, vor dem Laden, wo sie sein soll, wo das alles passiert. Und da fängt es gleich an, dass dieser Kumpel von ihr dann eigentlich den Koffer andrehen will und sie will das gar nicht. Und dann geht es ja eigentlich schon los. Also ohne wirkliche Background-Story, so wer sie eigentlich ist oder so, geht halt direkt schon sofort los in den Film.
Das ist doch aber eigentlich nicht schlecht.
Ja, klar. Also ich dachte auch zuerst, vielleicht sieht man noch ein bisschen, was eigentlich was da los ist oder wie das dazu kommt, dass sie überhaupt so diesen Typen da und...
Das war eine Urlaubsbekanntschaft. Also die haben sich, also es war jetzt nichts Festes, nichts Ernstes. Deswegen nutzt er sie ja so aus und schickt sie dahin, um seinen eigenen Arsch zu retten. Das hat mich auch nicht gestört.
Naja gut, das hat mir nur ein bisschen so gefehlt, wo ich dachte, okay, man wird halt sofort in den Film geschmissen und man weiß klar, worum es ja geht eigentlich. Wird halt davor, gibt halt keine Handlung, es geht halt direkt gleich in ein Gebäude los und ja, aber sonst so von der Machart und ist auch ganz gut gemacht. Also ich fand es auch lustig und die Ideen, ne, mit den Prozenten im Gehirn, also die wächst ja immer weiter. No Limits war auch so ein Film, der ja eigentlich das gleiche Thema aufgreift. Und was das alles möglich ist, wenn man eigentlich so um die 20% an Gehirnmasse hat und dann steht dann da, dass man dann Geräte manipulieren kann oder Fernseher an- und ausmachen kann und irgendwie Telefone kann man irgendwie bedienen, ohne irgendwie überhaupt sich zu bewegen. Das wird dann ganz in späteren Filmen ja auch ein bisschen abgespaceter dann noch.
Mhm. Aber da finde ich ja irgendwie, bei Lucy fand ich das so cool, dass er wirklich so konsequent ist und das durchzieht bis zu den 100%. Bei Limitless, den meinst du, glaube ich, ohne Limit mit Bradley Cooper, wo er diese Droge nimmt.
Genau, ne? Ja.
Da ist es ja irgendwann dann matter, dass er nur irgendwie der Drogenwillen und Lucy kann ja dafür hier jetzt nichts dafür. Und das fand ich irgendwie dann schon ganz cool gelöst. Auch eigentlich so das Ende, was ich jetzt nicht verraten möchte. Aber diese Konsequenz, das komplett durchzuziehen, und das wurde ja immer und immer absurder, je größer ihre Hirnkapazitäten waren, das fand ich irgendwie schon so einen interessanten Aspekt. Und das hat er auch visuell ganz gut umgesetzt, fand ich. Klar, ist hier irgendwann nur noch so eine männermordende Femme Fatale, die da alles und jeden umnietet, aufgrund, weil sie ja überall und alles ist. Aber das hat für mich zum Beispiel Transcendence überhaupt nicht umgesetzt. Also Transcendence war total verschenkt im Vergleich zu Lucy.
Ja, also Lucy war auf jeden Fall besser gemacht, ganz klar. Auf jeden Fall.
Stefan, gibt's denn vielleicht noch den ein oder anderen Film, auf den du dich noch freust dieses Jahr?
Dieses Jahr?
Also
ich glaube eher nächstes Jahr.
Was wäre das?
Star Wars natürlich.
Das ist ja aber nächstes Jahr im Dezember. Das sind ja, die drehen ja noch. Das dauert
das
ja
noch.
Das
ist schon nächstes Jahr?
Ich glaube ja. Dezember 2015.
Oh Gott. Da freust du dich drauf oder hast du auch ein bisschen Angst vor?
Ja, also ein bisschen schon. Ich weiß jetzt nämlich nicht genau, wer jetzt der Regisseur ist. Also es war ja Michael Bay mit in der Rede.
Bei Star Wars ist J.J. Abrams.
J.J. Abrams.
Abrams, echt?
Der auch Star Trek gemacht hat.
Ach, der Neue oder wie?
Ja,
genau, der größte Nerd in Hollywood.
Ah, okay, na das ist dann schon, okay, dann...
Wo ja schon eben ganz viele sagen, wie kann der nur, wenn der Star Trek macht, wie kann der dann auch Star Wars machen?
Ja, aber J.J. Abrams, der ist, glaube ich, mit einem Laserschwert schon zur Welt gekommen. Ist auch also ein ganz großer Star Wars-Fan und ich glaube, Star Trek hat er damals erstmal so ein bisschen aus Verlegenheit gemacht, weil er gar nicht damit gerechnet hat, dass überhaupt ein Star Wars-Film irgendwann nochmal kommt und hat sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen einen Ast abgefreut, weil er beides machen darf. Wobei er jetzt nur bei Episode 7 Regie führt und ich glaube dann auch bei 8 schon wieder jemand anderes. Mhm. Er einfach nur dieses hilft, das quasi zu rebooten. So heißt es ja immer so schön.
Ja.
Und aber also ich glaube, J.J. Abrams ist der Einzige, der es kann, wenn nicht George Lucas.
Ich glaube,
der hat ja keine Lust mehr, ja. Also schon lange nicht mehr.
Stefan und ich, wir sind sehr skeptisch.
Ich bin auch skeptisch, aber ich möchte jetzt auch, also der startet am 17. Dezember 2015.
Ja, das Jahr geht schneller rum, als du denkst, Anna.
Eine ganze Weile hin. Also da gibt's vorher noch andere Filme, auf die ich mich freue.
Ja, du, aber ich habe ja Stefan gefragt.
Ach so, Entschuldigung.
Gut, also Star Wars, wir hören uns dann allerspätestens, würde ich sagen, im Dezember 2015 wieder, Stefan.
Du kannst ruhig vorher schon mal anrufen.
Du kannst aber sehr gerne auch beim nächsten Film Blue Moon schon wieder anrufen, der ist am 28.11.
Alles klar, mach ich gerne.
Alles klar, dann bis dann.
Jo.
Ciao.
Tschüss.
Ja, guck mal, 4:04, Film Blue Moon ist zu Ende. Es folgt der Night Flight. Mit André Langenfeld. Unsere Namen, Anna Wollner.
Selin Güngör, genau andersrum.
Das ist richtig. Wir verabschieden uns mit, ach, das ist dein Ding, komm, das darfst du hier anmoderieren.
Oh, endlich darf ich auch mal was anmoderieren. Das erste Mal in meinem Leben im Radio darf ich ein Lied anmoderieren. Es ist eines meiner Lieblingslieder, heißt passenderweise Spider-Man und ich und ist von Fettes Brot. Und ich kann's mitsingen, ich mach's aber nicht.
Das werdet ihr dann auch nicht mehr hören, von daher mach's ruhig, Anna. Der nächste Film Blue Moon ist am 28.11. wieder mit uns. Bis dann und eine schöne Nacht.
Fritz. Und das hört man.